Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt im Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
Devils and Demons wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
They're coming to get you, Barbara.
Moin moin und herzlich willkommen zur 341. Ausgabe von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und bei mir sind Theresa.
Hallo.
André.
Moin moin.
Und Laura.
Hallo.
Und wir haben uns heute versammelt, um auf Klassenfahrt oder Abschlussfahrt zu reisen. Und zwar soll es uns angeblich in den Big Apple verschlagen. Aber da gab es, glaube ich, ein paar Probleme, Theresa. So richtig viel haben wir dann doch nicht von unserer Abschlussfahrt dort mitbekommen, ne?
Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie war ich die ganze Zeit auf so einem komischen Dampfer. Ja. Ich weiß auch nicht so richtig. Und dann irgendwie...
Ich habe mich im Hafen verlaufen.
Ja, genau. Und dann ganz im dunklen, eigenartigen Hafen. Aber ja, in der U-Bahn waren wir auch kurz, aber wirklich nur kurz.
Ja, am Ende hat es noch gereicht für ein Times Square, aber da mussten wir auch schon wieder zurück. Naja, wir reden über Freitag der 13. Teil 8, Todesfalle Manhattan, beziehungsweise Friday the 13th. Part 8, Jason Takes Manhattan aus dem Jahre 1989. Paramounts vorerst letzter Versuch, noch etwas Geld aus dieser Jason Voorhees Maschinerie herauszuschlagen. Ich muss gestehen, André, dass dieser achte Teil, was bei dir Teil 7 war, so dein früherer Franchise-Favorite, heimlicher Guilty Pleasure aus der Reihe, das war für mich immer Teil 8, mein heimlicher Liebling, aber das hat sich auch über die Jahre doch schon ziemlich geändert, muss ich gestehen.
Ja, kann ich nachvollziehen. Kann ich absolut nachvollziehen. Auch der Manhattan war bei mir auch in der Jugend eher ein Fun-Ding so, ne? Das war immer so das verrückte Experiment aus der Reihe, so quasi. Aber ja, hat man auch heute einen sehr anderen Blick drauf, definitiv.
Ja, man muss eben auch bedenken, das haben wir in der letzten Episode schon gesagt, ne, viele der ursprünglichen Freitag der 13. Fans, die waren nun irgendwie schon erwachsen, hatten jetzt irgendwie andere Themen als irgendwie die erste Zigarette rauchen oder irgendwelche Liebeleien in den Sommerferien, sondern da waren natürlich auch reale Themen, Sorgen und Ängste vorhanden und die musste man nun allmählich auch vielleicht in den Film berücksichtigen, wenn man die Leute nicht ganz verlieren wollte und so ist man eben zumindest auf dem Blatt Papier in die Großstadt gegangen mit all ihren düsteren Facetten, mit ihrer Kriminalitätsrate und so weiter und so fort. Und wir schauen uns mal an gleich, wie es dazu kam und wie das Ganze umgesetzt wurde. Freitag der 13.8. Todesfall in Manhattan aus dem Jahre 1989, wieder produziert von Paramount Pictures und all diesen Studios und Rechteinhabern, die da sonst noch zugehören. Amerikanische Produktion logischerweise hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 2,1 von 5, was übrigens nicht die Tiefstwertung dieser Reihe ist, und auf der IMDb eine 4,5 von 10. Der Film ist am 28. Juli 1989 in die US-Kinos gekommen und am 30.11.1989 in die Kinos der BRD. Das ist der teuerste Film bis dato mit 5 Millionen US-Dollar Budget und hat damit am Ende 14,5 Millionen US-Dollar eingespielt. Inflationsbereinigt sind das 39 Millionen Dollar. Der Film läuft 100 Minuten, hat in den USA ein R-Rating bekommen und hat in Deutschland mittlerweile eine FSK 16, nachdem der Film von 1989 bis ins Jahr 2009 auf dem Index gefangen war. Content Note, Theresa. Ich habe hier natürlich wieder Gaslighting aufgeschrieben. Es gibt eine angedeutete Vergewaltigung und ich glaube, es gibt also eine sehr, sehr, ja, eine Triggerwarnung, die vielleicht für viele wichtig ist. Es kommen hier Spritzen und Nadeln vor, das sollte man vielleicht erwähnen, ansonsten ist mir jetzt nichts weiter aufgefallen.
Ja, vor allem wird da halt dann unserer Protagonistin gegen ihren Willen Drogen eingeflößt über eine Spritze. Und
Drugging, siehst du, kommt auch mal dazu.
Ja. Genau, also das ist ja, glaube ich, auch das, was sowohl die Spritze als auch die angedeutete Vergewaltigung da inkludiert.
Stimmt, guter Hinweis an der Stelle.
Aber ich glaube, das ist auch eigentlich so die einzige Szene, so richtig von dem Gaslighting mal abgesehen, die in die Richtung Content-Note-würdig geht.
Ja, wir haben einen Body-Count von 19. Und nichtsdestotrotz, André, schlägt sich das, glaube ich, nicht so großartig in unserer Bewertung der Brutalität hier vor. Also ich würde sagen, das ist schon so, ja, eigentlich ist es, glaube ich, also wir haben in der letzten Woche schon bei The New Blood schon gesagt, okay, das ist nicht so vieles rausgeschnitten und so weiter. Aber hier wurde es ja nicht mal großartig rausgeschnitten. Hier wurde es nicht mal gedreht. Und deswegen bin ich da einfach noch mal runtergegangen. Es gibt schon ein paar Szenen. Es gibt ja immerhin eine Enthauptung zum Beispiel mit der von der Faust von Jason. Das ist ja schon zumindest jetzt erstmal, wenn man das sich so vorstellt, ziemlich brutal und auch wie es aussieht. Ne, wenn man das damals gesehen hat, okay, da wird jemand mit blanken Fäusten enthauptet. Okay, krass. Also ein bisschen was ist schon vorhanden. Aber es ist auf jeden Fall bis dato, ich glaube, das bis dato könnte man sogar streichen. Ich glaube, es ist der harmloseste Film der Reihe, oder? Ich bin bei 1,5 von 5.
Ja, gehe ich komplett mit. Auch 1,5. Ich finde die Skills auch nicht hart. Werden ja gleich noch mehr lernen, auch warum das so ist. Insgesamt ist einer auf jeden Fall der zahmsten Teil. Es steckt da nicht über die Stränge. Ist auch kein Vergleich in dem, was 7 eigentlich auch vor allem wollte. Von daher, ja, ist schon sehr gemessen an dem Genre und an der Reihe insgesamt schon alles sehr zahm, in Anführungszeichen.
Laura, findest du dich da bei uns wieder?
Ja, ich habe auch die 1,5 angesetzt für Brutalität und würde auch sagen, dass er sehr zahm geraten ist. Und ja, ich finde, die Gewalt hat hier irgendwie auch nicht so den größten Impact. Also häufig ist es ja auch so, wenn man nur das Ergebnis sieht, dass es trotzdem irgendwie noch Impact hat. Aber hier gibt es nur sehr wenige Szenen, wo ich wirklich dachte, oh, das hat wehgetan oder das ist mies. Deswegen auch von mir 1,5.
Theresa, wie würdest du das einschätzen und wo siehst du dich beim Spannungsfaktor des Films?
Ich würde auch anderthalb sagen, aber ich weiß nicht, ob ich mitgehen würde, dass es der zahmste Film der Reihe ist, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass das die letzten drei Folgen auch schon gesagt wurde und mir fällt es schwer, den da jetzt einzuordnen. So, war der wirklich zahmer als Teil 7 oder waren da halt wirklich nur was anderes angedacht und man hat es irgendwie mehr gespürt? Unterscheidet der sich jetzt wirklich so doll in der Art von Teil 6, wo ja auch von Anfang an gar nicht so viel Blut drin war? Oder wie ist er im Verhältnis zu Teil 5? Das fällt mir echt schwer. Ich würde sagen, man kann vielleicht einfach zu dem Schluss kommen, dass die komplette Reihe nicht so hart ist, wie man sie vielleicht manchmal im Kopf hat.
Ja, und das trifft's gut.
Ja, beim Spannungsfaktor bin ich jetzt bei 1,5 von 5. Ja, steht hier jetzt nicht im Vordergrund, die Spannung.
Ja, das ist gut zusammengefasst. Ja, ich finde auch, dass das, man hat irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, und das ist ein Vergleich, den irgendjemand im Rahmen der Produktion auch getroffen hat, dass der Regisseur, auf dem gleich noch zu sprechen kommt, Rob Hedden, das ist halt einfach kein Horrorfan und kein Horrorregisseur, aber er hat diesen Film gedreht und ich finde, man merkt das einfach, dass der da eigentlich gar nicht zu Hause ist, weil der weder Grusel erzeugen kann, noch so richtigen Nervenkitzel. Er schafft es nicht, dass man mit den Figuren großartig mitfiebert und es ist halt absolut überhaupt nichts, also wirklich gar nichts in diesem Film gruselig für mich, André. Deswegen bin ich da sogar bei einer 1 von 5.
Bin ich auch. Ich finde, Manhattan ist eher so fast schon so palpig. Ich finde den auch nicht spannend. Der ist eher, der geht nach vorne. Klar, gibt's auch irgendwie kurze Spannungsaufbaumomente mit Jason. Aber ich finde, die haben alle keinen Suspense. Die haben alle keinen Thrill so richtig, dass es irgendwie eine Art von Unheimlichkeit da reinkommt, sondern es ist alles eher straight nach vorne, palpig. Spätestens auf der zweiten Hälfte natürlich dann auch irgendwie auf dem Boot generell schon, aber dann spätestens eben in, naja, nicht Real Manhattan, aber wir wissen alle, was gemeint ist. Da wird er halt wirklich eher so zum Comic-Strip fast schon. Und deswegen bin ich auch bei einer 1.
Manhattan ist quasi eher Castro Brauxel. So. Laura, wo siehst du dich?
Ich bin auch nur bei der 1 leider. Also ich finde, da waren wirklich nicht viele Momente, wo ich einen Spannungsaufbau erkennen konnte oder wo ich irgendwie ja so richtig mitgefiebert habe. Ich finde, hier stand eher teilweise auch so der Spaß im Vordergrund und ich bin auch nur bei einer 1.
Als Regisseur für den Film qualifizierte sich der eben angesprochene Rob Hedden, der zuvor unter anderem Skripte für MacGyver schrieb, aber auch dann etwas später für die Freitag der 13. TV-Serie und dort auch einige Episoden als Regisseur inszenierte. Der John Carl Biegler, also der Regisseur des vorherigen Films, der hätte auch gerne weitergemacht, hatte auch einige Ideen schon rund um die Figur Tina, die wieder seine Hauptfigur geblieben wäre, aber Associate-Produzentin Barbara Sachs hatte da andere Vorstellungen und sah das überhaupt nicht. Es gab zwar schon zwischenzeitlich ein paar Verhandlungen, auch mit La Park Lincoln als Hauptdarstellerin, der man jedoch nicht mehr Geld geben wollte. Und letztendlich hat Barbara Sachs gesagt, nee, ich will mit dem Film eigentlich in eine völlig andere Richtung gehen. Und Rob Hedden bat dann Barbara Sachs und Frank Mancuso Jr. eigentlich nur um eine Sache. Er würde gerne Jason vom Crystal Lake wegbringen dürfen. Und Mancuso Jr. rief sofort in den Raum, Jason takes Manhattan. Und soweit wollte eigentlich Rob Hedden gar nicht gehen mit seinem Film, aber er fand die Idee auch genial. Und so hatte man quasi, ja, wenn man so will, André, hat man natürlich direkt schon die Werbekampagne vor Augen. Ne? Da ist irgendwie der Titel, die Werbekampagne und die Idee, die ist natürlich großartig, aber das ist natürlich noch lange keinen großartigen Film auch. Ne? Der muss noch erst gedreht werden.
Ja, das ist halt das Ding. Wenn die Idee steht, bevor allem anderen einfach nur die Grundidee, man das sofort abfeiert, ohne sich Gedanken zu machen, wie kann man das eigentlich umsetzen und macht das irgendwie Sinn und kann man daraus was Gutes stricken, dann hast du sowas irgendwie. Und ja, das ist irgendwie in so einem Meeting erstmal geil klingt. Das kann ich mir vorstellen, aber es ist wie so oft in so Brainstorming-Meetings über kreative Dinge. Manchmal ist nicht die erste Idee, die irgendwie am Papier geil klingt, auch die beste, die man nachher umsetzen kann.
Ja, und man hat dann schon wirklich groß geplant, man wollte Szenen auf der Brooklyn Bridge drehen, man wollte während eines Boxkampfes im berühmten Madison Square Garden drehen, auf dem Broadway, Laura, man wollte Jason auf der Freiheitsstatue sehen und das war alles geplant und nichts davon aus dieser Script-Outline von Rob Hedden hat es dann tatsächlich in den Film geschafft.
Ja, das ist schon irgendwie ein bisschen bitter, weil ich meine, wenn man sich das vorstellt, das wäre natürlich irgendwie großartig gewesen, aber da prallen, glaube ich, manchmal Vorstellungen und das Budget dann doch hart aufeinander und ja, also ich kann irgendwie total verstehen, dass das mit den 5 Millionen nicht umsetzbar gewesen ist. Ich glaube aber, dass man trotzdem auch mit dem Geld noch ein bisschen mehr New York hätte machen können.
Ja, also, ich glaube, die erste Desillusionierung für Rob Hedden kam dann eben, als man gesagt hat, ja, der Film soll zwar irgendwie schon in New York spielen, aber wir müssen den Film trotzdem in Vancouver drehen. Und da hat man dann auch 90% des Films gedreht. Und Rob Hedden selbst sagte dann so, ja, ich meine, das, was man aus meinem Film gemacht hat, das hätte man dann eher Jason Takes a Cruise Ship nennen sollen. Und weil der eigentliche tatsächliche Titel des Films ja völlig irreführend war, also das sah er auch so. Also in seinem ursprünglichen Skript sollten 2 Drittel des Films in New York City spielen, Theresa. Dann hat Paramount so auf 50-50 runtergehandelt und am Ende war es gerade mal noch so 1/3 davon, was in New York spielte und sogar nur vielleicht 1/5 davon auch tatsächlich in New York gedreht. Also da ist wirklich, wie André vorhin schon gesagt hat, die Idee großartig, klingt alles gut im Brainstorming, aber wenn man am Ende gar keinen, also wenn man dann sagt, mit 5 Millionen Budget ist schon das überzogene Budget, es waren eigentlich nur, ich glaube, 3,8 oder 4,2 Millionen, also dann kannst du halt auch keinen Film so drehen, ne?
Obwohl ich sagen muss, ich hätte mich von Kreuzfahrtschiff auch verarscht gefühlt, weil dann hätte ich irgendwie gedacht, dass da, weiß ich nicht, so mehrere hunderte, tausende Leute sind und nicht irgendwie so eine Schulklasse auf so einem, ja, okay, vielleicht kann man das Kreuzfahrtschiff nennen. Es ist auf jeden Fall nicht das, was ich mir vorstelle, wenn ich Kreuzfahrtschiff höre. Dann stelle ich mir schon irgendwie ja so einen Riesenteil vor, wo es irgendwie Geschäfte gibt und weiß ich nicht, eine Bowlingbahn und einen Riesenpool und einen Friseur und keine Ahnung was. Und das ist ja wirklich so die ganz, ganz abgespeckte Variante, auf der die da unterwegs sind. Da hätte ich mir schon auch verarscht vorgekommen, muss ich ehrlich sagen. Also ich glaube, sie haben einfach zu hoch gepokert, so oder so mit ihrer Idee.
Also über die Ausstattung des Kreuzfahrtschiffes, da werden wir nachher nochmal drüber diskutieren. Also das sehe ich ein bisschen anders.
Aber wenn du jetzt an ein Kreuzfahrtschiff denkst, wenn du jetzt ja, hören würdest, nee, Jason ja auf dem Kreuzfahrtschiff und dann hast du so eine Schulklasse, das wäre schon auch ein bisschen billig,
nee,
oder?
Nee, was heißt billig? Sie haben sich, du musst es so sehen, die sind so rich, dass sie sich dieses ganze Ding haben leisten können als Schulklasse. Ja, ist so. So musst du das sehen.
Ja, aber so, wenn du jetzt, du erwartest ja irgendwie dann auch, weiß ich nicht, 200 Kills oder so und halt nicht nur eine Schulklasse Material.
Also dann lieber so lösen wie Ghost Ship, da hast du zwar 200 Leute an Deck, aber die sterben alle in der ersten Szene. Ja. Naja, auf jeden Fall gab es nicht mehr Budget. Es war schon ohnehin der teuerste Film der Reihe, der sein Budget dann auch relativ eindeutig überzog, wofür der abgestellte Produzent Randy Chevaldave auch ganz schön auf den Deckel bekommen hat. Aber letztendlich, ja, André, es ist auch so, es ist irgendwie klar, dass Paramount da nicht mehr Geld rausdrückt, weil Teil der Erfolgsformel von Freitag der 13., also was ja auch letztendlich für diese große Gewinnspanne gesorgt hat, waren ja die niedrigen Budgets. mit denen man so viel Geld einspielen konnte. Und wenn man jetzt da quasi den Risikofaktor erhöhen würde mit einem höheren Budget, dann macht das Ganze ja keinen Sinn, ne?
Ja, das ist halt das Ding. Also du musst es halt immer kalkulieren. Und ich meine, die Reihe hatte halt in den letzten Jahren, das haben wir auch in der letzten Folge auch besprochen, es gab halt Probleme, ne? So, es war weit vorangeschritten, es gab viel Konkurrenz, gleichzeitig waren die Leute ein bisschen müde aufgrund der Formel und dann überhaupt so ein Budget in die Hand zu nehmen, um so einen Film zu drehen und dann auch noch solche Ideen da reinzubringen und versuchen, ja, also out of the box zu denken und dann irgendwelche On-Site-Kulissen von so einer Größe da reinzunehmen, wo auch jede Menge rechtliche Sachen geklärt werden müssen, Drehgenehmigungen hast du nicht gesehen und dann halt mit so einem Budget zu hantieren, was du überschauen musst. Ja, das ist, glaube ich, echt dann nicht einfach, das alles unter einen Hut zu bekommen.
Ja, und es war auch problematisch eben, dass Frank Mancuso Jr. sich weiter aus der Produktion zurückzog und eben das Zepter an Barbara Sachs weiterging, die eben, wie gesagt, das kann man heute retrospektiv sagen, eine eher ungünstige Entscheidung getroffen hat. Mancuso Jr. selbst war dagegen auf einem All-Time-High, der hatte gerade mit dem Film Internal Affairs mit Richard Gere seinen Breakthrough-Hit als Produzent. Rob Hedden wollte dann, und das, Theresa, kann man ja zumindest schon mal lobend hervorheben, wollte äußerlich endlich mal einen anderen Typ Final Girl für die Freitag der 13. Reihe besetzen und kam dabei auf Jensen Daggett, die immerhin mal brünett war.
Ja, das ist ein Anfang, würde ich sagen. Ja, also man muss auf jeden Fall sagen, er hatte Ideen und er hatte, glaube ich, echt gute Absichten.
Ja, ich denke, es gibt auch schlechtere Final Girls in der Reihe, ne? Da können wir nachher nochmal
ja,
kurz.
Ja, ach so, ja, das auf jeden Fall.
Sie macht das eigentlich schon ganz gut. Sie ist auch mit der Reihe aufgewachsen, war also vertraut damit, mochte die Reihe eigentlich auch. Ist auch quasi, ihr wurde auch die Schauspielerei in die Wiege gelegt. Ihre Großmutter war zum Beispiel Schauspielerin, hatte zum Beispiel in Vom Winde verweht mitgespielt. Sie selbst, also Jensen Daggett, könnten einige von euch vielleicht noch kennen. Sie hat die etwas kurzlebige Rolle der Nancy Taylor in der Serie Hör mal, wer da hämmert gespielt, aber sonst mehr auch nicht. Aber für die Rolle der Renny haben auch Renny Estevez, Elizabeth Berkley und Pamela Anderson vorgesprochen, Laura. Ja. Also vielleicht doch eher Prototyp dann, ne?
Das wäre ja was geworden, wenn da Pamela Anderson die Hauptrolle bekommen hätte. Ja, also ich muss sagen, Renee Estevez sagt mir jetzt gar nichts, aber
das ist die Schwester, eine von den Schwestern von den Sheen-Brüdern.
Ah, okay. Ich muss aber sagen, ich finde sie so als Typ für die Rolle auch eigentlich ganz cool, weil ich finde, sie hat halt irgendwie so ein bisschen was Mysteriöses, Interessantes, weil sie am Anfang halt nicht so viel von sich preisgibt und relativ ruhig und schüchtern ist. Ich glaube, es ist eher das Trauma, was mich so ein bisschen stört, aber dazu kommen wir ja später noch.
Es ist tatsächlich erstaunlich, das machen wir jetzt mal kurz live. Man assoziiert natürlich mit Pamela Anderson jetzt so ein bestimmtes Bild, aber wenn man sich das mal anguckt, wie sie 1989 aussah, erkenne ich sie doch eher, also es ist nicht unvorstellbar. Ich habe es mal in die Google-Suche eingegeben, es ist nicht unvorstellbar. Sie sieht halt schon wie so ein All-American-Girl da aus, aber eben noch nicht so, wie sie dann in Baywatch-Zeiten aussah. Mhm. Genau. Also das hätte schon durchaus, glaube ich, auch funktionieren können. Das wollen wir auf jeden Fall mal klarstellen.
Ist ja eigentlich auch ganz witzig, weil sie hat ja gerade auch so ein totales Natürlichkeits-Revival. Sie tritt jetzt ja super häufig so ohne Make-up auf und stimmt, sie war vor Baywatch ja eigentlich auch relativ natürlich. Also vielleicht wäre das sogar ganz cool gewesen.
Ja, wer weiß, wo das hingegangen wäre. Aber gut, eine große Karriere. Ihre Karriere ist, glaube ich, so schon erfolgreicher verlaufen, als wenn sie diesen Film wahrscheinlich hier mitgespielt hätte. Das wissen wir ja, dass das jetzt nicht so erfolgsversprechend war. Aber ein paar Namen sind ja was geworden. Zum Beispiel Kelly Hu, die hier sicherlich der bekannteste Name im Cast sein dürfte. Das war damals ihr erster Film. Von diesem Film wurde ihr allerdings abgeraten. Und zwar von keinem geringeren als Martin Sheen, der berühmte Schauspieler, der ja nicht nur Vater von Charlie und Emilio, also von Charlie Sheen und Emilio Estevez ist, sondern auch von Ramon Estevez, der wahrscheinlich unbekannteste Estevez der ganzen Familie. Aber Kelly Hu war mit Ramon Estevez befreundet und hatte dann so erzählt, hey, guck mal, Kelly hat endlich ihre erste Filmrolle. Sie darf am Freitag der 13. mit spielen. Und das fand Martin Sheen so völlig unter der Würde und hat 3 Stunden lang versucht, ihr das auszureden. Aber ist ihm nicht gelungen. Und sie hat ja dann auch eine relativ erfolgreiche, bis heute anhaltende Karriere hingelegt. Hat ja auch in größeren Filmen mitgespielt, wie Scorpion King, X-Men 2, Born to Die zum Beispiel. Ist heute noch auch sehr aktiv als Sprecherin übrigens für Animationsfilme, für Videospiele, Mortal Kombat zum Beispiel und auch noch in zahlreichen TV-Serien aktiv. Man kann ihr auch auf Instagram folgen, da sieht man, dass sie tatsächlich auch so altersbedingt doch eigentlich genauso hübsch aussieht wie damals. Kann man ja gerne mal auf Instagram folgen und reinschauen. Also, ich muss noch nachliefern, die Fake-Namen beim Casting für diesen Film waren diesmal, Theresa, Burial at Sea und Ashes to Ashes.
Okay, zweiten weiß ich jetzt nicht, wo der herkommen soll, aber Burial at Sea kann ich immerhin verstehen. Aber das heißt ja irgendwie auch, dass sie dann doch schon relativ früh auch von Manhattan abgekommen sind und schon bemerkt haben, na gut, vielleicht nehmen wir lieber das Wasser als Vermarktung.
Es hat
oder um das zu verkaufen an die SchauspielerInnen.
Es hat zumindest wieder irgendwie funktioniert. Also der Schauspieler DC Dupree, der den Julius spielt, der traf am Flughafen auf Kelly Hu, als sie gerade zum Dreh fliegen wollten. Und sie hat ihn dann so gefragt, ah cool, bist du auch für Freitag der 13. hier? Und er so, naja, scheinbar. Weil er wusste nicht, worum es geht. Also es hat immer noch funktioniert, das mit den Fake-Namen. Also von daher schon irgendwie auch witzig, dass sie das so lange durchgezogen haben. Ansonsten kennt man vielleicht noch den vor 3 Jahren verstorbenen Peter Mark Richman, der hier den fiesen Lehrer Charles spielt. Der gehört auch eher so zur klassischen Schauspielriege Hollywoods. Und Martin Cummins, der den Wayne spielt, der hat zuletzt zumindest eine ziemlich populäre Rolle als Sheriff in der Serie Riverdale gehabt. Eine Rolle darf man natürlich nicht vergessen, nämlich jene von Jason. Und wäre es, André, wäre es nach Barbara Sachs gegangen und nach Frank Mancuso Jr., wäre es kein Problem gewesen, wenn man Kane Hodder ausgetauscht hätte, wieder aus Budgetgründen. Aber Robert Hedden, der Regisseur, wollte Kane Hodder auf jeden Fall dabei haben. Und für Kane Hodder war das Thema natürlich auch ein Leidenschaftsthema. Er liebte die Jason-Figur so sehr, dass er auch freiwillig auf Geld verzichtete für diese Rolle. Das ist doch schön, ne?
Also siehst du mal die Leidenschaft in ihm, auf jeden Fall. Und das sollte er eigentlich nicht machen, weil er ist einfach ein Profi und weiß, was er für eigentlich einen Wert hat. Ich meine, wenn man ihn unbedingt will, aber ich meine, ja, da sieht man eben, was er da für ein Herzblut drin hatte.
Ja, und da sieht man aber auch, wie, ne, ich meine, dass das niemand gesehen hat, wie elementar scheinbar jetzt diese neue Präsentation von Jason war durch Kane Hodder, wenn die Produzenten sagen, naja, wenn der jetzt $5,000 mehr haben will, dann nehmen wir lieber doch wieder einen anderen, so, ne?
Ja, absolut. Haben sie überhaupt nicht verstanden, dass man auch hinter der Maske einen Kult aufbaut, nicht nur durch die Figur, ja.
Ja. Es heißt auf jeden Fall, Theresa, wir sind wieder bei unserem Lieblingsthema, es gab am Set keine Probleme mit Alkohol und Drogen und alle waren sehr supportive zueinander. Das hören wir doch gerne, ne?
Ja, das freut immer.
Aber es gab irgendwie, und das ist wieder so ein Ding mit diesem Gewerkschafts-, ja, Themen, dass dort die Produzenten eben teilweise so illegale Dinge und Regelbrüche von Cast und Crew verlangt hatten. Und da war Rob Hedden teilweise auch sehr sauer und hatte dann auch so gedacht, okay, ja, dann würde ich lieber einen Film in der Gewerkschaft drehen, da passiert sowas nicht, weil wer sich da mal informieren will, es gab ja damals diesen, ich glaube 1982 war das, diesen tödlichen Unfall am Set von Twilight Zone und der Umgang damit. Und da wusste man eigentlich in Hollywood, dass man eigentlich so Dinge einfach nicht machen sollte. Aber naja, wie dem auch sei, 80er Jahre. Ja, André, dann würde ich sagen, spannen wir die Leute nicht lange auf die Folter. Erzählen wir doch einfach mal, worum es in Jason Takes Manhattan geht. Worum wird es da wohl gehen? Bestimmt ganz viel New York.
Schauen wir mal. Die örtliche Highschool von Crystal Lake feiert derzeit ihren Schulabschluss. Deshalb haben es sich Jim und Susie auf einer kleinen Yacht auf dem See für ein kleines Stelldichein gemütlich gemacht. Doch der Anker der Yacht sorgt für ein paar Stromstöße im Wasser, die unserem alten Lieblingskiller Jason wieder neues Leben einhauchen. Schöne Scheiße. Denn am nächsten Tag soll die Abschlussklasse mit einem Kreuzfahrtschiff in See stechen, mit dem Ziel nach New York zu reisen. Doch nun haben die Schüler noch einen zusätzlichen blinden Passagier an Bord. Das kann ja heiter werden.
Während sich die Kids mit Gitarre spielen, Boxen, Shuffleboard, Disco oder Sauna vergnügen, hat die schüchterne Rani ganz andere Sorgen. Rani ist die Nichte vom strengen Biologielehrer Charles McCulloch, der sich neben Englischlehrerin Mrs. Van Duysen auch an Bord befindet. Rani hat Angst vor Wasser, deshalb erfordert die Überseefahrt besonders viel Mut. Doch das soll Rannys geringste Sorge sein, denn Hockeymaskenträger Jason treibt schon längst sein Unwesen und dezimiert die Besatzung und Gäste des Dampfers Lazarus gleichermaßen.
Granny, ihr Freund Sean, der starke Julius und die beiden Lehrkräfte können sich mit Mühe und Not und einem Rettungsboot tatsächlich bis nach New York retten. Doch bereits in den Hafenanlagen machen die Überlebenden nicht nur Bekanntschaft mit Räubern und Vergewaltigern, sondern treffen erneut auf den wütenden Jason. Ob in der U-Bahn, am Times Square oder in einem Diner, Jason macht die Stadt unsicher. Doch Rennie und Sean gelingt es, Jason in die Kanalisation zu locken, wo sich dieser letztlich überflutet von Abwasser und einer giftigen Lauge im wahrsten Sinne des Wortes in Luft auflöst.
Ja, vielen Dank. Ich muss gestehen, das ist, Theresa, eines meiner liebsten Openings. Ich liebe dieses gesprochene Intro dort über New York, was ja so eine Art, ja, so ein Snippet aus einer Radioansage sein soll. Dazu sehen wir die Bilder von New York City. Das ist alles so vielversprechend. Man denkt wirklich, wenn man das zum ersten Mal sieht, okay, krass, wir sind ja wirklich in New York. Dazu laufen dann so die Credits drüber, ausnahmsweise mal nicht mit so einem Blackscreen und dann werden die Namen einfach nur weiß eingeblendet, sondern sie laufen über den Bildern von New York drüber. Und dann, ich muss sagen, ich liebe diesen Song, diesen Darkest Side of the Night, der von dem in der letzten Woche von mir stark kritisierten Frank Mullen geschrieben wurde und der Band Metropolis. Ich finde, das ist dann so mit den Bildern klassisches 80s New York City Feeling. Da kommt Rauch aus den Gullis, das Leuchtreklame und wir sehen natürlich gleich, ah, hier ist alles verrucht, alles Verbrecher. Ich muss sagen, ich liebe diesen Anfang. Ich finde den total geil. Da könnte ich jedes Mal wieder zurückskippen und den Film von vorne gucken.
Ja, da macht der Film direkt zu Beginn schon echt einiges richtig. Also allein, dass wir halt eben kein Recap haben. Wir bekommen das zwar in offener Art und Weise nochmal erzählt, aber das finde ich okay. Ich finde es okay, wenn neue Figuren es dann irgendwie so, ja, Legend-mäßig weitererzählen. Das finde ich schon gut. Das finde ich besser, als wenn man es nochmal sieht. Und wir haben halt eben, ja, nicht diese langweiligen Opening Credits, wie du schon gesagt hast, die, glaube ich, beim letzten Teil auch noch einfach nur ja weiß auf schwarz im Grunde genommen waren. Und das stimmt hier schon einen gut ein. Und vor allem haben wir halt auch ein bisschen frischen Wind im halt mit der Musik drin. Das finde ich halt auch angenehm. Und irgendwie wirkt das ein bisschen moderner. Und so, als würde hier wirklich mal irgendwas Neues passieren. Und das gefällt mir auch echt richtig gut.
Ja, und gerade, das ist halt so fast wieder schon negativ anzurechnen, weil der Film einen, Laura, halt so krass in diese 80er Jahre New York Vibes schon einführt und man so richtig in die Stimmung kommt und denkt, was wird denn hier alles passieren? Und wir sehen ja dann auch schon so eine kurze Zusammenfassung von Jasons späteren Stationen im Film. Ahnen da aber noch nicht, dass es am Ende auch schon fast alles sein wird, was wir von New York sehen. Aber ich muss sagen, also am Anfang macht der Film eigentlich alles richtig, finde ich.
Ja, ich glaube, das ist halt schwer zu bewerten, wenn man den Film jetzt häufiger gesehen hat. Weil natürlich kann man dann auch sagen, ja, der Film tut sich nicht so einen großen Gefallen damit, dass er uns erstmal super atmosphärisch irgendwie in New York einleitet und wir dann halt danach merken, ach so, wir sind jetzt erstmal super lange gar nicht hier. Nichtsdestotrotz mag ich den Anfang aber irgendwie auch sehr gerne und bin froh, dass es ihn gibt und dass wir nicht direkt auf dem Boot angefangen haben.
Ich habe diesen Song, glaube ich, im Laufe der letzten 7 Tage bestimmt 50 oder 60 Mal gehört.
Also der ist auch wirklich cool, ja.
Mit glaube ich, dem Titelsong aus Nightmare on Elm Street 3 ist es, glaube ich, so mein Lieblings-Horrorfilm-Pop-Rock-Song, also der quasi aus dem Soundtrack stammt. Also finde ich schon sehr gut. Ja, André, dann bekommen wir gehen wir quasi von New York erstmal zurück zum Crystal Lake. Wir haben schon gehört, ist Abschlussklasse dort von der örtlichen Highschool und Jimmy und Susie, die wollen sich nicht nehmen lassen, nochmal vor dem großen Ausflug auf dem Kreuzfahrtschiff auf ihrer eigenen Yacht auf dem Crystal Lake eben doch so ein kleines Tête-à-Tête dort zu haben. Jim, Theresa hat es eben schon gesagt, übernimmt dann nochmal so eine kurze Version eines Recaps, erzählt kurz, wer dieser Jason ist und was mit dem auf sich hat und dann wird der eben schon durch Stromstöße unter Wasser wiederbelebt. Wir sehen ja noch Jim, wie er natürlich, ne, das muss natürlich so sein, ein Vollarsch ist und sich eine Hockeymaske aufsetzt und mit einem Fake-Messer seine Freundin dort fake-mäßig absticht. Und das ist halt schon so blöd, weil du weißt halt, dass Jasons Maske ja im Vorgänger zerstört wurde von Tina und er natürlich eine neue braucht. Und deswegen muss natürlich der erste Charakter, den wir sehen im Film, diese Maske wieder aufsetzen. Ne? Also es ist auch schon ein bisschen sehr arg konstruiert. Aber Jason ist wieder da und erstmals auf einer Yacht.
Ja, absolut. Die Maskenfrage ist halt hier das Ding. Das ist natürlich so herbeigezogen an sämtlichen Haaren. Aber gut, irgendwie muss er sie wiederbekommen, weil das letzte Mal eben, wie du sagst, nun mal zerstört wurde. Ansonsten ist das Opening auf jeden Fall irgendwie ganz cool, finde ich auch. Aber es ist halt auch gleichzeitig so absurd, weil wir haben diesen See die ganze Zeit einfach so einen kleinen Billo-Badesee irgendwo am Ende vom Wald kennengelernt, in dem halt manchmal ein paar Jugendliche schwimmen, sehr selten Kinder und einfach sonst drumherum nichts ist und plötzlich ist da halt eine Yacht. Das ist halt einfach wieder lustig. Was da immer alles wieder herbeigeführt wird, was da so passieren kann. Die Jason-Wiedererweckungsnummer aus 6 war ja schon auch hanebüchen mit dem Blitzeinschlag im Speer. Hier geht es noch eine Ecke weiter, sondern übers Boot, über die Kette wird elektrifiziert vom Anker. Auch da wieder einfach schön, muss man die Kreativität ja fast loben, auch wenn sie natürlich auch total hanebüchen ist.
Und ein bisschen Kontinuität, weil immerhin dann sind sie bei Strom geblieben.
Genau, es hat auf jeden Fall immerhin einen Anschluss, also scheinbar scheint er da irgendwie so, ich sag ja, das Frankensteins-Monster-Syndrom. Aber ja, insgesamt auf jeden Fall finde ich auch, dass das Opening irgendwie ist es cool. Es ist das gleiche wie beim 7er Opening. Es ist zumindest mal wieder irgendwas, was wir auf jeden Fall in der ganzen Reihe noch gar nicht gesehen haben.
Ja, ich mag es tatsächlich auch irgendwie. Es hat ein bisschen Charme, auch weil es mal wieder was Neues ist. Ne? Jason halt so auf so einer kleinen Yacht hatten wir halt auch noch nicht in dieser Reihe und wir hatten ja schon so ziemlich alles. Also von daher passt es. Aber Theresa, ich bin mir ziemlich sicher, dass Jim sich bei dir nicht als Freund hätte qualifizieren können mit seinen Scherzen dort, ne? Ist eher so in der Shelly-Schlange, ne?
Oh nee, ich fand den gar nicht so schlimm tatsächlich. Also ja, sein Prank, da einen auf Jason zu machen, ist halt schon einfach echt nicht lustig. Aber prinzipiell mochte ich das Intro das zweite Intro praktisch, oder wie auch immer man es nennen möchte, ganz gerne, weil ich fand die irgendwie ganz süß zusammen. Weil man sieht ja auch häufiger im Horrorfilm halt eben, ja, ich sag's einfach, wie es ist, übergriffige Männer und auch übergriffige junge Männer. Und das war wieder so, dass man dachte, ah, okay, die haben auch Bock aufeinander. Ist doch irgendwie schön. Die haben einfach zusammen eine gute Zeit und deswegen war ich eigentlich nicht unzufrieden mit ihm, muss ich ehrlich sagen.
Sehr gut. Ja, aber Jason war unzufrieden und bringt die beiden dann um mit Harpunen und sonstigen Gerät. Schauen wir uns nachher natürlich noch an. Laura, es ist jetzt so, am nächsten Tag legt dann am Hafen von Crystal Lake die Abschlussklasse mit ihrem Kreuzfahrtschiff ab, um uns, und ich betone es nochmal, vom, André hat es eben auch schon satirisch kommentiert, vom Crystal Lake direkt nach New York zu bringen. Vielleicht reden wir ganz kurz über dieses Thema, also es steht ja sonst so luftleerem Raum rum. Allein wenn wir uns Teil 3 angucken und wissen, dass sie den See dort als Set aufgebaut haben mit Planen und selbst aufgefülltem Wasser und der See plötzlich so groß sein soll, dass er sogar einen Zugang zum Atlantik hat und dort Kreuzfahrtschiffe durchfahren können oder irgendwelche Yachten und dergleichen. Das ist schon ein bisschen sehr viel Suspension of Disbelief, was hier verlangt wird. Die offizielle Begründung von Rob Hannon dafür war: No one knows exactly where Crystal Lake is. So what?
Ja, es ist wirklich total hanebüchen, das kann man nicht anders sagen. Aber ich glaube, die Filmemacher waren sich da irgendwie schon im Klaren drüber, dass das so Fragen sind, die sich wahrscheinlich die wenigsten Zuschauer wirklich stellen. Also ich glaube, die Standard-Kinozuschauer, die sich die Filme anschauen und die vielleicht auch Fans sind von der Reihe, werden das vielleicht mal so, ja, denken, aber werden sich nicht großartig daran stören. Also ich meine, wir haben jetzt schon so viel in dieser Reihe gesehen, was absolut unlogisch und unglaubwürdig ist. Und man verzeiht ja doch sehr viel. Und ich glaube, ist hier auch bereit, das hinzunehmen, dass das absolut unrealistisch ist, aber halt trotzdem eigentlich eine coole Idee.
Ja, wir lernen dann unsere neuen, jetzt kann man sie gar nicht mehr Camper nennen, Seeleute kennen, hier wieder zahlreiche, Theresa, neue Teenager und auch zwei Lehrkräfte darunter und das Personal des Kreuzfahrtschiffs, darunter auch Hauptfigur Rennie und ihr Hund Toby, was natürlich zum einen direkt die Frage aufwirft, Theresa, wie Rennie für dich als Hauptfigur getaugt hat und natürlich die obligatorische Frage, und du musst sie dieses Mal beantworten, wer denn nun das Triell zwischen den Filmhunden Toby Gordon und Muffin gewinnt hinsichtlich des Niedlichkeitsfaktors. Ich weiß, du lässt alle gewinnen, aber du musst dich jetzt entscheiden.
Okay, dann würde ich sagen Toby, weil er einen Bandana trägt.
Ja, finde ich auch.
Ja, das ist schon, also Hunde mit Bandana, das ist schon nochmal ganz, ganz besonders süß. Ich würde vielleicht erstmal allgemein sagen, ich finde tatsächlich, dass wir das hier auch mit überschaubar vielen Figuren zu tun haben, was man ja gar nicht meinen sollte, dadurch, dass wir ja eigentlich mit einer kompletten Schulklasse unterwegs sind, von der wir aber nichts mitbekommen im Großen und Ganzen. Wir haben halt wirklich nur so eine Hand oder zwei Hände voll Charaktere, mit denen wir wirklich was zu tun haben. Und ich finde das eine gute Entscheidung, dass da viele Leute auch einfach im Hintergrund vor sich hin existieren und wir davon nichts mitbekommen. Deswegen ich tatsächlich jetzt auch mit allen Leuten, die ich hier vor mir in unserer Aufzählung sehe, was anfangen kann, was ich bei Teil 7 halt überhaupt nicht hatte. Und Rennie als Final Girl finde ich in Ordnung. Ich finde, sie macht keinen schlechten Job, aber jetzt super gut anstellen tut sie sich irgendwie auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich finde, sie bleibt erstaunlich blass. Also man hat schon das Gefühl, dass sie sehr stark auf die Hilfe der anderen angewiesen ist. Aber sie macht jetzt auch irgendwie keinen komplett hilfsbedürftigen Eindruck, als würde sie wirklich echt gar nichts hinbekommen.
Ja, sie ist ein bisschen, ich weiß jetzt nicht, ob bieder das richtige Wort ist, weil es ja auch irgendwie Quatsch ist. Man weiß ja, also Propen hat ja gesagt, er will halt mal nicht dieses typische Typecasting haben, sondern mal eben nicht diese großbusige Blondine oder so da haben. Aber ich finde, Rennie ist ja schon fast so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, dass, also ich mag sie eigentlich, mochte sie auch immer schon, aber ich finde sie, Laura, sie ist schon, sie ist jetzt nicht so blass wie eine Alice zum Beispiel oder so, aber es geht tatsächlich schon wieder eher in diese Richtung. Allein wenn ich eben zum Beispiel jetzt so sie vergleiche mit Tommy und Megan aus Teil 6, da ist sie halt doch schon wieder, finde ich, ein Rückschritt irgendwie. Und selbst zu Tina irgendwie, weil Tina hatte irgendwie was durch ihre Kräfte was Aufregendes und Rennie ist halt wieder so dieses schüchterne, eigentlich typische, sag ich mal in Anführungszeichen, Laurie Strode Final Girl, ne?
Ja, ich glaube, sie ist halt sehr introvertiert, ne? Und das steht irgendwie so ein bisschen im Konflikt damit, dass wir ja eigentlich ja jemanden sehen wollen, mit dem wir irgendwie so voll mitgehen und so. Und ich finde, außer ihr Trauma erfahren wir halt irgendwie sehr wenig über sie. Also ihre Persönlichkeit bleibt halt irgendwie so sehr vage. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem. Ich finde, sie hat insgesamt auch relativ wenig Dialog, so kam es mir zumindest vor. Und ich glaube, wenn sie ein bisschen mehr zu tun gehabt hätte, dann wäre sie vielleicht sogar ein bisschen cooler gewesen.
Das ist ein guter Punkt. Es ist halt irgendwie seltsam, dass ihr Trauma, und ihr Trauma besteht ja darin, dass sie beinahe mal ertrunken wäre, aber auch vor 10 Jahren oder sowas. Das wird natürlich jetzt vielleicht hervorgerufen, weil sie auf einem Kreuzfahrtschiff ist. Aber ich habe das Gefühl, dass dieses Trauma den Film und ihre Figur viel zu sehr bestimmt dafür, dass das, und das ist ja eigentlich nichts passiert. Ne? Ich meine, ich bin auch mal so halb ertrunken in einem Schwimmbad, so, okay, who cares, so, das hat mich aber auch 2 Tage später schon nicht mehr interessiert. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das ihr Leben auch 10 Jahre später irgendwie noch so sehr beeinflusst, dass das ihr großes Thema sein soll im Film, ne?
Ja, das wirkt sehr konstruiert und irgendwie so ein bisschen drüber, ne? Finde ich auch.
Ja.
Aber ich finde halt, was dadurch halt zu kurz kommt, ist ja der Fakt, dass ihre Eltern tot sind.
Ja, genau.
Das ist halt irgendwie ja das, was vermutlich schwerwiegender ist, weil ich denke das auch ähnlich wie du, Chris. Das ist vielleicht was einen in bestimmten Situationen, zum Beispiel, wenn es darum geht, dass man an den See geht oder so, was einen einholt. Aber wenn das jetzt, dass ich mir schon auch vorstellen kann, dass das im Alltag vielleicht nicht so die große Rolle spielt, obwohl, ist halt auch immer individuell, aber dass ihre Eltern tot sind, dachte ich so, okay, das wäre doch vielleicht das viel Interessantere, als dass sie halt nicht schwimmen kann, weil auch auf dem Kreuzfahrtschiff, wie wahrscheinlich ist das, dass man da tatsächlich schwimmen muss im Notfall? Ich meine, wenn du halt irgendwo im Ozean rumdümpelst, da kannst du so gut schwimmen, wie du möchtest, es bringt dir dann halt auch gar nichts mehr, wenn du wirklich, weiß ich nicht, wie viele hunderte Kilometer fernab vom nächsten Land bist, bringt dir das halt auch nichts.
Es ist, André, um das mal positiv aufzuarbeiten, ich finde es erstmal gut, dass der Cast und die Figurenkonstellation relativ divers aufgestellt ist. Also wir haben auch mal wieder ein paar Leute hier oder mal mit wir haben mal wieder eine schwarze Figur dabei, wir haben eine Person mit asiatischen Roots dabei, wir haben Nerd dabei, hier den Wayne, der Nerd, wir haben mit JJ haben wir so hier, ne, die Rockmusikerin, die ihr Musikvideo drehen will, Julius, den Sportler. Das ist alles so eine Kombination, eine Konstellation, so muss, finde ich, die Figurenkonstellation bei einem Freitag der 13. Film sein, dass du wirklich die Figuren anhand ihrer Hobbys oder ihrer Leidenschaften definieren kannst, nichts weiter dazu, Tamara ist die Zicke, Eva ist die Mitläuferin und so weiter, und so muss das sein, finde ich, ne? Also, um es mal mit JJ's Worten zu sagen, tief unten im Maschinenraum geht die Musik ab.
Ja, es ist halt auch wieder natürlich der klare Trope, aber ja, es ist zumindest wieder charakterisierter und übersichtlicher als vor allem jetzt auch beim siebten, wo wir gesagt haben, dass da einfach viel zu viele Charaktere waren, die alle überhaupt keinen Raum kriegen, ne? Und wenn du halt gar keinen Raum hast, die auch nur irgendwie zu charakterisieren, sind sie dir auch halt noch egaler, als sie als meist Schlachtvieh eh schon sind. Und hier hast du einen Fokus auf eine ausgewählte Anzahl an Personen, die dann eben zumindest in ihren Rollen eine Charakterisierung bekommen. Du weißt, du kannst es irgendwie merken, du weißt, wer ist, du weißt irgendwie, wer so welche Type ist. Und das funktioniert gleich schon wieder viel, viel besser in diesem ganzen Setting, ja.
Ja, also ich bin irgendwie so, selbst die Figuren, die hier so ein bisschen blöde sein könnten, da werden wir uns vielleicht noch streiten gleich, wenn es um die Entscheidung geht, aber so wie Tamara und so, die sind halt wieder so, da merkst du halt, okay, sie ist halt die Zick, aber sie ist nicht so Kacke wie zum Beispiel Melissa im Vorgänger zum Beispiel. Ich finde, sie haben sie noch wieder so geschrieben, dass das irgendwie passt und man das Gefühl hat, okay, scheinbar hat dieses Mädchen nur ihr Aussehen als in Anführungszeichen Talent oder glaubt, dass es ihr einziges Talent wäre, und dann hat man schon fast wieder ein bisschen Mitleid um sie herum. Fand es ein bisschen süß, dass sie hier sie und Eva zu Kokserinnen oder wie sagt man, Koksende, wie Jen hat man das? Weiß ich jetzt nicht genau. gemacht hat. Und dieses tatsächliche Koksen, Laura, das haben sie dann wieder rausgeschnitten aus dem Film, wie Eva da mit dem Röhrchen an der Nase sitzt. Das ist dann nur in diesen Didizid zu sehen gewesen.
Das finde ich irgendwie total gaga, dass sie das rausgeschnitten haben, weil man im Intro sieht, wie sich jemand einen Schuss setzt. Also, weiß jetzt nicht, ob das Koksen irgendwie da krasser ist. Wobei man natürlich so argumentieren könnte, dass man im Intro halt sieht, es ist ein Junkie, und ja, hier sind's ja, ne, quasi Jugendliche wie du und ich, die da Drogen nehmen. Das ist dann vielleicht die Begründung dafür, aber erst trotzdem.
Ja, vielleicht wollte man die Schere da so setzen, so, ne? So New York, die Großstadt schon voll verrucht, und die unschuldigen Teens vom Land, so, die machen sowas ja nicht.
Ja, aber dann hättest du es doch gar nicht mit reinnehmen sollen, eben, oder? Ja.
Ja. Was ich auch noch noch sagen wollte, eben zu René, als Hauptfigur, weil ja auch gesagt wurde, man wollte sie nicht so stereotypisch besetzen irgendwie, ne, so als Blondine, dies, das, hat die Reihe doch eh nie wirklich. Die Final Girls waren meistens relativ normale
das stimmt.
Figuren. Das war jetzt nie, dass da irgendwie so die dickbusige, was weiß ich, Playboy-Model am Start war. Das hatte die Reihe doch eh nie so wirklich. Deswegen verstehe ich auch nicht, warum man da so ganz krass entgegensteuern wollte, weil das nie ein Teil der Reihe war. Es war kein Sleepaway Camp oder so.
Da, der Punkt, der stimmt tatsächlich, finde auch, dass sie eigentlich auch immer da eher die, klingt jetzt immer blöd, weiß nicht, wie man es ausdrückt, sagen wir, die Normalo-Frauen oder Mädchen genommen hat, aber sie waren halt alle blond.
Ja,
ich glaube,
okay,
das ist so, zumindest davon wollte man so ein bisschen weggehen, ob das jetzt einen großen Unterschied macht. Wenn, wie gesagt, macht Renny blond, dann hast du exakt dasselbe, was du auch in allen anderen Teilen hattest. Ja. So, aber ich gebe dir prinzipiell recht.
In Teil 3, die Chris ist doch nicht blond, oder?
Stimmt, die war auch brünett, siehst du. Ja. Und die hat sogar auch so lockige Haare gehabt.
Also, ja, stimmt.
Von daher,
Tommy war doch auch blond, oder?
Ja, den würde ich schon als dunkelblonden Final Boy bezeichnen, ja. Ja, wie gesagt, wenn man der Freitag der 13. Reihe keine Vorwürfe machen kann, dann ist es eigentlich, dass sie eben genau was André was schon gesagt hat, kein Slumber Party oder Sorority House Party Massacre Casting oder sowas hast, wo du halt wirklich so irgendwie nicht nur die Frau mit den blondesten Haaren, sondern auch mit den größten Brüsten und dem schönsten Hintern genommen hat, sondern eben, ne, schon irgendwie ein Mädchen von nebenan mäßig. So ist es, glaube ich, eher. Das ist, glaube ich, hier Girl Next Door mäßig eher immer der Stereotype gewesen. Theresa, es gibt hier auch zwei erwachsene Figuren in Form von Lehrkräften, die irgendwie alle ein komisches Verhältnis auch zu Rennie haben. Wir haben Charles McCulloch, der hier, ja, kannst du ja gleich mal aufdröseln, in welchem Verhältnis die dazu stehen. Und die andere Lehrerin, die ein bisschen liberaler unterwegs ist, Colleen Van Dusen, whatever. Wie fandst du die beiden?
Eigenartig irgendwie. Also ich hatte auch so ein Problem damit zu erkennen, in welcher Beziehung die zueinander stehen. Also irgendwann bekommt man mit, okay, Rennies Eltern sind offensichtlich tot und der McCulloch, spricht man das so aus?
Ja,
einfach Charles, den Onkel Charles. Ist irgendwie ihr, also ist halt irgendwie ihr Vormund. Also der darf entscheiden.
Er ist der Onkel, aber wirklich, ne? Oder ist er nur der Onkel?
Ich glaube, er ist der Onkel, so hatte ich das verstanden. Ja, ja. Und er hat halt praktisch, ist halt der gesetzliche Vormund, sagt man das, glaube ich, von ihr. Und dann gibt es halt noch diese andere Lehrerin, die Colleen. Und die bringt Rennie da ja an dem Morgen auch hin. Und das ist schon eigenartig und macht ja auch da irgendwie dieses Geschenk mit einem Stift, mit dem schon Stephen King geschrieben haben soll, wo man sich denkt, okay.
Also so wie der Stift aussieht, hat Stephen King noch ganz andere Sachen damit gemacht.
Wow. Nicht mehr, wie der Stift aussieht und auf was du exakt raus möchtest.
Ich auch nicht.
Beschließe es zu ignorieren. Also auf jeden Fall, Colleen. Und sie entscheidet dann ja praktisch, dass es doch okay ist, dass Rennie mitkommt, obwohl wohl vorher besprochen war, dass sie nicht mitkommt und dass sie da schon auch selbst große Angst vor hat. Ich hätte dann ehrlich gesagt auch große Angst, mit diesem Onkel auf einem Boot zu sein, wenn ich sie wäre, aber dann wahrscheinlich eher im Zusammenhang mit dem Onkel als mit dem Wasser, was um einen drumherum ist. Aber das ist schon alles sehr eigenartig, weil man denkt sich, okay, wohnt die dann jetzt noch bei der anderen Lehrerin? Warum hat die überhaupt irgendwas zu melden? Warum fährt sie sie überhaupt dahin? Warum fährt sie nicht mit ihrem Onkel gemeinsam? Also diese Beziehung da darf man schon nicht zu genau drüber nachdenken.
Was mir ganz gut gefallen hat hier, ist, dass die Figuren, na klar, wissen wir, bei so vielen Figuren, viel Screentime für die Nebenfiguren gibt es da immer nicht, aber dass tatsächlich hier alle Figuren, da ist wieder sehr viel getrippelt hier, zumindest ein, zwei Sätze Charakterisierung bekommen haben. Wir haben jetzt einmal den Handlungsstrang zum Beispiel, Laura, von Sean, das ist ja der Freund von Rennie, der soll ja die Nachfolge als Schiffskapitän von seinem Vater antreten, hatte aber selber gar keinen Bock drauf und scheinbar auch gar nicht das Talent für. Wir haben hier Wayne, den Nerd, der irgendwie ist auf Zicke Tamara abgesehen hat, aber eigentlich weiß, dass er keine Chance hat, aber trotzdem quasi nicht aufgeben will. Wir haben Eva, die sozusagen die typische Mitläuferin ist, die eigentlich vielleicht gar nicht mit Tamara befreundet sein will, aber trotzdem, weil sie halt die Coole ist, bei allem mitmacht. Julius so als Sportlertyp. JJ, sie will halt, ja gut, die hat jetzt nur eine Szene im Film, aber so alle Figuren haben irgendwie was und so ein, zwei Zeilen Charakterisierung wenigstens bekommen. Deswegen habe ich mich sogar relativ schwer getan, hier eine Entscheidung für mich zu finden, wer meine oder mein, wie habe ich sie vorhin genannt? Matrosin oder Matrose der Woche ist. Ich fand zum Beispiel Julius eigentlich ganz cool so. Ich finde, der hat so auch so einen selbstbewussten Charme eingenommen, hat auch relativ lange durchgehalten im Film, hat, finde ich, auch Sachen für die Gruppe getan und sich auch mutig gezeigt und einsatzbereit gezeigt. Muss sagen, bin dann aber doch relativ oberflächlich auf Eva gegangen, einfach weil Kelly Hu damals sehr hübsch aussah und sie das eben für mich gewonnen hat.
Ja, das ist ja auch mal eine Begründung, warum nicht. Es stimmt also, was du eben gesagt hast, so die, ich glaube, das ist hier die klassische Charakterisierung der Figuren durch einzelne Tropes und das ist auch völlig fein, finde ich, im Rahmen der Reihe. Ich habe mich gar nicht mal so leicht getan, wen ich am liebsten mag, weil ich finde, dass hier doch mehrere Personen ganz interessant sind. Also ich fand zum Beispiel Julius auch ganz cool, habe mich dann aber für Sean entschieden, weil ich irgendwie da so total mitfühlen konnte, wie doof er sich bestimmt fühlt, dass sein Vater da so große Stücke auf ihn setzt, dass er jetzt quasi sein Nachfolger werden soll und er sich dazu nicht berufen fühlt. Und ich fand, er war irgendwie mal so ein Good Guy, ohne aber schmierig zu sein. Weil meistens ist es ja dann so, dass diese, ja, diese sind dann die Typ Footballspieler und die haben irgendwie auch sowas Großkotziges und Schmieriges immer an sich und er, finde ich, ist einfach so ein total sympathischer, netter Typ und deswegen habe ich mich für ihn entschieden.
Wer ist dein Matrose der Woche, André?
Ich gehe komplett mit tatsächlich diesmal. Es ist Sean, für mich auch. Ich finde auch, dass der einer, ich will nicht sagen, ist der bestcharakterisierteste
Mensch
der Reihe, aber ich muss auch sagen, dass er irgendwie relativ deepen Background bekommt und irgendwie eine nachvollziehbare Figur ist, was halt echt eh selten ist in der Reihe. Und hier auch irgendwie, er steht für mich auch raus. Er ist halt einfach ein guter Typ mit einer nachvollziehbaren Story und die fällt irgendwie auf zwischen dem sonst auch wieder recht Stereotypen, eben wie wir schon gesagt haben, so die typischen Einzeiler-Trope-Charakterisierungen. Von daher gehe ich auch mit. Ja, für mich ist es auch Sean tatsächlich.
Theresa?
Ja, genau aus der gleichen Begründung. Es ist für mich auch Sean.
Spannend. Dann ist es für, also naheliegend, also auch hier finde ich wieder, gibt es, ist ein bisschen wie bei Teil 7, kommen eigentlich so richtig nur zwei Figuren, glaube ich, für den Vollhorst der Woche in Frage. Ich würde behaupten, es sind Lehrer Charles und vielleicht auch Tamara, die so ein bisschen eben diese Melissa-Figur des Vorgängers einnimmt. Ich persönlich habe mich für Charles entschieden, weil also spätestens beim Reveal, dass wie er versucht hat, René das Schwimmen beizubringen, also ab da war es dann endgültig vorbei, obwohl er sich vorher schon komplett disqualifiziert hat. Ich fand, so mies war keine Figur. Tamara hat zumindest anderen Leuten nicht so richtig Schaden angerichtet, außer die Koksnase vielleicht, die sie da Eva angeboten hat, aber sonst eigentlich nichts. Deswegen bin ich bei Charles.
Laura. Aber Tamara hat doch René vom Boot gestoßen.
Ja, also das ist okay, um ihr wirklich das richtige Schwimmen beizubringen.
Boah, also ich muss ganz ehrlich sagen.
Ja, ich hab's vergessen, sorry. Ja. Sorry, ich hab's vergessen.
Ich fand sie deswegen nämlich eigentlich fast noch mieser als Melissa aus dem vorigen Teil, muss ich sagen. Weil sie ja wirklich quasi in Kauf genommen hat, dass René stirbt.
Ertrinken könnte, ja.
Ja, auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz habe ich mich aber für den Vollhorst der Woche auch für Charles entschieden, weil ich finde, er ist einfach so ein richtiger Eklon. Also ich finde ihn richtig, richtig eklig, aber auch sehr gut gespielt, muss ich dazu sagen. Ja. Und genau, also pädagogisch natürlich eine absolute Vollkatastrophe, was er hier mit Renny im Kindesalter gemacht hat. Und auch wie er den gesamten Film über immer versucht, den Ton anzugeben, obwohl er halt eigentlich überhaupt keine Ahnung hat und sich ja auch strikt weigert, irgendwie diese Gefahr durch Jason anzuerkennen. Ich finde ihn einfach nur schrecklich und darum ist er mein Vollhorst der Woche.
Er beleidigt ja auch die anderen Schüler pausenlos, ne?
Ja.
Aufgrund ihrer Schulleistung.
Ja, André, ich finde, wenn ich das noch kurz sagen darf, ich finde, er ist einer dieser typischen Lehrer, wo man sich so fragt, wie ist wohl dieser Berufswunsch in ihm entstanden? Ja. Weil er hasst ja offensichtlich alle Schüler. Also ja, und deswegen, ich finde, ich kann mich richtig gut vorstellen, wie er auch unterrichtet. Und er erinnert mich auch an meinen ehemaligen Mathelehrer, den ich abgrundtief gehasst habe. Und deswegen, Herr Dr. Overberg, liebe Grüße.
Mic drop. André, wer ist dein Vollhorst der Woche?
Bei mir ist es auch Charles. Gleicher Grund. Tamara war close second, so genau. Ist fast noch schlimmer wie Melissa, aber auf gleicher Höhe bei Teil 7. So absolute unliebwürdige Charaktere. Aber Charles ist wirklich für mich auch hier so der Bad Guy. Also eigentlich ist er wie Jason, nur halt ohne Jason zu sein. Er ist eigentlich ein richtiger Bad Guy und ein schlimmer Typ einfach irgendwie. Und ja, wie du schon sagst, der Reveal auch, ne, dass er so ein bisschen das Trauma verursacht hat. So, er ist einfach so der Arsch der Woche.
Die Schauspielerin, die Tamara spielt, die Charlene Martin, ist übrigens die Mutter, André, von Hollywood-Star Alexander Ludwig, also den wir auch aus den letzten beiden Bad Boys-Filmen kennen oder aus Final Girls.
Ja, okay. Ach, krass, okay.
Ja. Theresa.
Ja, ich habe mich für Tamara entschieden, aber ähnlich wie bei Teil 7, so, das nimmt sich jetzt nicht so super viel. Und zwar, ja, weil ich sie schon auch einfach echt gemein finde, dass sie halt Renny da vom Schiff einfach runterschubst. Das finde ich echt ziemlich krass. Und was ich halt auch, was halt immer sowas ist, was mich irgendwie nervt, sie versucht dann ja auch, Onkel Charles zu verführen, um nicht durchzufallen, glaube ich.
Ja.
Und lässt davon halt ein Video machen, wie sie versucht, ihn zu verführen, um das halt gegen ihn zu verwenden, weil er, wenn das natürlich eine Straftat ist. Und er hat da halt, das muss man ihm wirklich zugute halten, keinen Bock drauf. So. Und das finde ich halt aber trotzdem irgendwie blöd, wenn so dieses ja, Narrativ verbreitet wird, dass ja, Frauen sowas machen, weil sie davon profitieren oder ich weiß es nicht. Und das nervt mich einfach immer. Und das finde ich sehr uncool, dass sie das gemacht hat. Und aus diesen beiden Gründen ist sie für mich der Vollhorst der Woche.
Dazu sage ich nur, sei mal nicht so ein Frosch, Theresa.
Okay.
Das ist ein Zitat aus dem Film.
Was war das andere, was ich auch in die Gruppe geschrieben habe?
Ja, ich habe mich auch gerade überlegt. Also hier war das irgendwie...
Grottenmolch, genau. Sei du nicht so ein Grottenmolch, alter Schleimi. Ah,
sehr gut. Ja, wir haben hier schon, wie gesagt, erwähnt den Nebenplot von Sean, der hier die Kapitänsnachfolge seines Vaters übernehmen soll. Ihr wart ja da recht angetan von dieser Geschichte. Es war so, dass der eigentliche Darsteller von Sean am ersten Drehtag ausgetauscht werden musste und eben durch Scott Reeves ersetzt wurde. Der ursprüngliche Darsteller hatte nämlich so gar keine Chemie mit der Hauptdarstellerin Jensen Daggett und er wirkte, Zitat, zu schwul, um eine Hetero-Beziehung authentisch verkaufen zu können. Das hätte man vielleicht irgendwie auch vor dem Casting oder während des Castings feststellen können. Wie hat denn für euch die Love-Story funktioniert, Theresa, zwischen Rennie und Sean? Hat das für euch gepasst? War das Chemie da für dich?
Ja, voll. Also irgendwie fand ich die richtig süß zusammen, weil man wirklich das Gefühl hat, okay, die mögen sich einfach richtig gern und sind aber beide schon auch noch so ein bisschen unerfahren und unbeholfen. Auch wie er ihr dann am Anfang so diese Kette mit der Freiheitsstatue schenkt, die halt, finde ich, echt hässlich ist. Aber ich dachte mir trotzdem so, ich glaube, ich hätte mich damals auch richtig gefreut. Ich fand es dann doch auch irgendwie echt einfach total eine liebe Geste, dass er dann da wahrscheinlich sein ganzes zusammengespartes Taschengeld in diese Kette investiert hat. Und weil der halt auch nicht so aufdringlich ist, sag ich mal, und man einfach das Gefühl hat, okay, die mögen einander wirklich und haben auch kein Interesse daran, irgendwie die andere Person auszunutzen oder sonstiges.
Ja, Sean hätte die Zeit, statt im Juwelier, die wir damit verbringen sollen, um zu lernen, wie man mit einem Sextanten umgeht, um mal, ne, heißt das Ding Sextant, was dein Vater ihm da schenkt? Schon. Ja, ich glaube schon, ne. Ja. Laura, wir haben einen neuen Doom Prophet hier in Form eines Helfers an Deck, der hier zwischendurch so ein bisschen prophezeit, dass hier was ein Unglück passieren könnte auf dem Schiff. Fandst du, das war ein guter Ersatz für Crazy Ralph oder eher ein Maueraufguss?
Ich fand's eher ein Mauenaufguss leider, weil ich finde, er kam zum ersten irgendwie viel zu oft vor. Und irgendwie, ja, ich finde, es wirkte halt einfach nur noch wie so ein Gimmick, so ein bisschen wie Fanservice, aber es hatte irgendwie nichts mehr von Crazy Ralph. Also ich finde, es ist aber generell etwas, was in der Reihe nicht so gut funktioniert hat. Also auch in, ich glaube, in Teil 3 haben wir ja dann auch irgendwie einen Ersatz, weil Crazy Ralph ja tot ist nach Teil 2 und auch im dritten Teil hat es mir schon nicht gefallen. Und hier wirkt es dann so, als hätten sie noch mal eine Schippe draufgelegt, wie oft er irgendwie diese Warnung ausspricht. Ich fand es so ein bisschen, hätte es nicht gebraucht.
André, wir haben, unsere Haupthandlung spielt ja, ich sag schon mal Haupthandlung, weil das ist ja, wie gesagt, kein Spoiler, die meisten kennen den Film ja, spielt auf diesem Schiff der ursprüngliche Kreuzer, auf dem man drehen wollte. Der stand dann plötzlich 2 Tage vor Drehbeginn nicht mehr zur Verfügung und man hatte dann als Ersatz nur einen halb so großen Kreuzer noch, der dann auch nur zu den absurdesten Uhrzeiten nur zur Verfügung stand, aber dafür bekam man die Drehgenehmigung immerhin für unschlagbare $1. Aber insgesamt wurden dann 3 verschiedene Schiffe benutzt, einen für die Innenszene, einen für die Außenszene und so weiter. Aber das erklärt auch, warum sie das Schiff nie ganz zeigen, um die wahre Größe des Schiffs auch nicht zu entlarven. Aber trotzdem ist es fast wie das ZDF-Traumschiff. Wir haben hier schon, Theresa hat es vorhin schon gesagt, wir haben hier Shuffleboard, wir haben einen Boxring, wir haben eine Sauna, wir haben eine Disco, man kann dort Tontaubenschießen machen, man kann unten im Maschinenraum geile Gitarrensoli spielen. Also was will man mehr? Klassenfahrt Deluxe.
Ja, also ne, dafür, dass sie, wie gesagt, auch vor so einem kleinen Örtchen da irgendwie Crystal Lake, whatever, starten, hätte man da jetzt nicht hingeverortet, so ein Luxus irgendwo, würde ich mal behaupten. Ja, ey, das ist nun mal das Hauptsetting, genau, also Jason Takes the Cruise Ship ist ja eigentlich der richtige Titel, wenn man mal danach geht und der Hauptteil des Films, was irgendwie vielleicht funktioniert und die sag mal, das Setting an sich mit, hat zumindest genug Variation, ne? Also hättest du halt all diese Facetten des Schiffs nicht mit verschiedensten Ausstattungen und so weiter, dann wäre es halt wirklich auch irgendwie boring, wenn da einfach nur irgendwelche Kajüten drin wären und ein Deck und das war's, vielleicht Maschinenraum maximal noch irgendwie, das wäre halt ein bisschen mau gewesen. So hast du zumindest mehrere Möglichkeiten, auch wirklich dann diverse Settings mit Kills und so weiter darin zu inszenieren. Und das ist ja eben das dann doch das Dankbare letztendlich, dass sie sich dann da so ein bisschen aus dem Fenster gelehnt haben, was dann auch eben die Nachvollziehbarkeit dann vielleicht angeht.
Ich habe, bevor ich den Film das erste Mal gesehen habe, habe ich immer auf so einer, also als ich auch nicht wusste, wo ich die Filme gucken kann, zu der damaligen Zeit, gab es aber schon so einen Horrorfilm-Blog und da gab es immer Reviews zu den Freitag der 13. Filmen und so weiter. Und da hat sich der Reviewer auch sehr lustig gemacht darüber, über diese Dinge, die es alle auf so einem kleinen Schiff dort gibt und was sie, also was es da alles gibt und auch so unsinnige Sachen teilweise, halt dieser Boxring zum Beispiel, was halt irgendwie so weird ist, weiß ich meine, so eine Sauna, das ist ja alles nachvollziehbar, vielleicht auch so eine Disco oder so, aber ein Boxring, so, und ich fand es immer so witzig, und als ich das dann das erste Mal gesehen habe, musste ich dann auch wirklich lachen, dass es tatsächlich wirklich so war. Laura, wie hat das Schiff für dich funktioniert, so als Haupthandlungsort dieses Films? War es Abwechslung genug, was es geboten hat?
Ja, ich muss gestehen, ich habe so einen richtigen Softpoint bei dem Schiff. Ich mag das irgendwie richtig gerne. Ich finde es halt cool, dass es alles so auf relativ engem Raum passiert. Und gerade weil hier halt das Schiff ja wirklich ganz gut ausstaffiert ist, ist viel Abwechslung drin. Und auch wenn ich natürlich das Camp vermisse, finde ich es aber für diesen Teil erstaunlich cool auf dem Schiff. Also ich mag das echt gerne.
Theresa, jetzt haben wir hier so eine Verbindung von Rennie und Jason, die hier so aufgebaut wird. Klar, Angst vor dem Wasser, passt irgendwie alles so. Er ist als Kind ertrunken, sie ist fast ertrunken als Kind. Wir erfahren ja dann später auch noch, dass Jason ja Rennie, glaube ich, ins Wasser sogar hinuntergezogen hat. Irgendwie, das wird uns ja auch suggeriert. Und Rennie hat immer wieder Flashbacks von Jason und irgendwelche Visionen. Auch hier hat man natürlich das bewusst entwickelt, um eben wieder so übernatürliche Nightmare on Elm Street Komponenten ins Spiel zu bringen. Fandst du das sinnvoll oder hättest du darauf verzichten können?
Ist halt auch wieder sowas, wo man nicht zu viel drüber nachdenken darf, weil sie sieht dann ja auch immer praktisch einen jungen Jason. Aber wenn man überlegt, wie alt Rennie ist und dass wahrscheinlich dieser Vorfall ungefähr 10 Jahre vorher gewesen ist, dann kann das ja überhaupt nicht sein, dass da ein junger Jason im Wasser rumspukt. Weil wir wissen ja, wie der Jason aussieht, der da zuletzt im Crystal Lake rumgedümpelt ist. Und das ist halt, ja, halt einfach sowas, da darf man nicht zu viel drüber nachdenken. Und wenn man nicht zu viel drüber nachdenkt, finde ich das durchaus in Ordnung, da diese Verbindung herzustellen. Man hätte halt auch alternativ sowas machen können, wie, dass das halt wieder was ist, womit sie ihn am Ende, ja, besiegen kann vielleicht mit dieser Gemeinsamkeit, dass er dann vielleicht doch etwas Menschlichkeit bekommt, weil er bemerkt, dass sie das gleiche Schicksal fast erlitten hätten oder so, keine Ahnung, wäre wahrscheinlich auch nicht super doll gewesen. Aber kurz gefasst, ich finde es in Ordnung, aber nicht super gut.
Schauen wir uns mal den heutigen Jason an. Da gibt es ja schon ein paar Sachen zu diskutieren. Wir haben schon gesagt, André, Jason hat hier eine neue Maske bekommen durch so einen fadenscheinigen Grund dort, dass Jim da zufällig so eine Maske dabei hatte. Da haben mich ein paar Sachen massiv genervt, muss ich sagen. Zum einen habe ich nicht verstanden, warum diese Maske fast so viele Gebrauchsspuren hatte wie die letzte Maske von Jason, obwohl er sie eigentlich noch gar nicht getragen hatte hier. Also auch so richtig Einrisse und Einkerbung oben an der Stirn und so weiter. Das habe ich nicht verstanden, warum das vorhanden sein sollte. Und was ich vor allem nicht verstanden habe, ist, warum die Maske gelb war. Also ich finde, das sah richtig kacke aus. Ich finde, diese Maske muss für mich weiß sein und nicht gelb.
Ja, geht mir auch so. Sie haben auch quasi gleiche Einkerbung ja wie von der Machete, die ihren Kopf bekommen hat eben. Da wollten sie so ein bisschen Continuity bewahren, aber es macht halt trotzdem keinen Sinn. Also es wirkt fast, als wäre es eine Fanmaske, als wäre das ein Metafilm, in dem Jason existiert, Leute kennen ihn, es wäre eine Fanmaske, die er hat von der Figur und die kriegt er dann wirklich. So wirkt das. Und ja, genau, dieser Gelbstich nervt mich auch. Die Maske muss für mich auch so weiß sein. Sie wirkt halt jetzt wie so ein Gelbstich richtig schon, wie so vergilbt wäre, wie einfach alt wäre. Das macht aber alles irgendwie nicht wirklich Sinn. Also man muss schon einige Hockeyspiele durchhaben, glaube ich, damit die so krasse Einkerbungen bekommt. Ja, finde ich auch nicht so gelungen, ehrlich gesagt. Auch wenn sie versuchen, halt, wie gesagt, irgendwie das Continuity zu bewahren, so ein bisschen, damit die nicht jetzt komplett einfach aussieht wie aus dem Shop gekauft. Aber so richtig ganz rund finde ich es nicht, leider.
Ich meine, sie sieht immer noch besser aus als diese Masken, die sich Michael immer aus diesen Halloween-Shops in Teil 4 und 5 geklaut hat. Aber da ist das schon besser hier. Aber ja, was ich ganz gut fand, André, war, ist hier so ein bisschen dieser schleimige Wasserlook, ne? Weil wir sind ja auf dem Kreuzfahrtschiff, Jason kommt aus dem Wasser und ist eigentlich die ganze Zeit irgendwie in Kontakt. Selbst auf dem Schiff ist die ganze Zeit Regen und so weiter. Und deswegen finde ich eigentlich diesen Look, den Kin Hodder hier hat, das ist so sumpfig, die ganze Zeit durchnässt so aussieht, das finde ich eigentlich wiederum ganz cool. Und ebenfalls neu ist ja die Tatsache, dass er jetzt hier wirklich eine richtige Teleportfunktion ins Drehbuch geschrieben bekommen hat. Also das ist auch kein Fehler im Skript, sondern wurde auch vollkommen beabsichtigt so festgelegt, dass er jetzt einfach überall auftauchen kann, wo er gerade irgendwie hinpasst. Hat das für dich funktioniert?
Ja, irgendwie, es war doch eigentlich schon immer so, sie haben es nur versucht, so ein bisschen umzustricken, irgendwie, das so ein bisschen zu verschleiern, aber eigentlich war es immer schon so, das ist ja auch der Running Gag, so bei diesen Killern, so, sie sind einfach immer da, wo sie gebraucht werden. Und das ist einfach, das nimmt man doch als Fan eh schon hin, so, unter jedem nächsten Baum kann er einfach hervorspringen, ohne zu wissen, ich meine, jetzt wissen wir erst dann in A Violent Nature so ein bisschen, wie es eigentlich wirklich funktioniert. Aber, in diesem Film war es auch immer so, der Killer ist halt immer da. Ne, so, rennt ja auch nicht, er geht einfach nur, ist trotzdem schneller als alle anderen. Von daher finde ich das völlig okay.
Laura, wir sehen hier Jason auch am Ende wieder unmaskiert und ich muss gestehen, das sah schon ziemlich schlecht aus. Also, das wusste man scheinbar auch, nachdem man diese Maske dort bekommen hat, dass das nicht so gut aussieht. Man hat versucht, glaube ich, auch so ein bisschen drumherum zu inszenieren und es so ein bisschen zu kaschieren. Aber das sieht einfach scheiße aus, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Gerade, wir haben ja schon bei Teil 7 gesagt, ja, sieht nett aus, aber ist jetzt nicht so der Hit. Aber das ist hier jetzt schon so ein richtiges Downgrade irgendwie, ne?
Ja, finde ich auch. Ich finde, es sieht halt irgendwie, oder Jason sieht wirklich dann nachher so richtig jämmerlich aus und so wollen wir ihn, glaube ich, alle irgendwie nicht sehen. Und ich glaube, wäre es jetzt irgendwie in einer kurzen Sequenz gewesen, dann hätte man noch darüber hinwegsehen können. Dann wäre es vielleicht auch nur dafür da gewesen, um zu zeigen, das Gesicht löst sich jetzt auf und der ist dann wirklich tot. Aber der läuft ja auch noch ohne Maske rum und das fand ich auch sehr kontraproduktiv irgendwie. Und das sieht dann nachher so komisch schwarz-weiß aus, sein Gesicht. Also ich finde, da hatte er schon fast so ein bisschen was von so einem Horrorclown und das hat mir gar nicht gefallen.
Ich fühle mich so aus, als würde er schimmeln.
Ja, ja, ne.
Theresa, wie hat dir Jason gefallen in diesem Film?
Also von der Präsenz her wieder sehr gut. Die Maske habe ich mich tatsächlich jetzt gar nicht so dran gestoßen. Aber ja, unmaskiert, echt nicht so doll. Aber was ich sagen muss, was mir gefallen hat, dass ich fand, dass Jason schon auch relativ lustig in dem Film ist. Also vor allem in Manhattan selbst, wenn er dann da auch so ein bisschen mit den Menschen interagiert, dass es da schon auch echt viele lustige Szenen gab, wo man auch das Gefühl hatte, okay, er ist sich schon auch irgendwie seiner selbst bewusst und wie er ist und wie er aussieht. Also da gibt's ja diese eine Szene, wo er irgendwie ja halt dann eben von diesen Leuten als Schleimi und Grottenmolch bezeichnet wird und er dreht sich dann einfach nur um und nimmt die Maske hoch. Und sie so, oh Gott, ja, alles gut, Bro, geh weiter, alles gut, kein Problem. Wir haben nichts gesagt. Und das ist ja irgendwie, da hat er ja schon auch ein gewisses Bewusstsein dafür, wer er eigentlich ist. Und auch, wenn er dann halt in Manhattan ankommt, sieht man ihn ja direkt vor so einem riesen Plakat mit einer Eishockey-Maske stehen. Und da dreht er sich ja auch so zur Kamera um und es wird nichts gesagt. Und trotzdem finde ich die Szene irgendwie lustig, also einfach so wie, ja, wie sie auch geschauspielert ist, hört sich komisch an, aber irgendwie dreht er sich so im richtigen Moment um, dass es irgendwie lustig ist und das hat mir echt gut gefallen.
Ich finde es losgelöst auch witzig, aber wir haben, glaube ich, das war bei Teil 6 oder sowas, wo Frank Mancuso Jr. ja zu Tom McLaughlin gesagt hat, ja, du kannst Witze machen und Humor in den Film reinbringen, aber lass Jason da raus und ich finde genau diese Schwelle haben sie hier damit ein bisschen überschritten. Ich finde es auch lustig, aber ich sag mal so, unsere 1 bis 1,5 Grusel-Spannungsfaktor, die kommen nicht von ungefähr, Laura, ne? Also es ist schon ein bisschen so, dass man, also wie gesagt, ich find's lustig, aber dadurch verliere ich aber auch komplett die Ehrfurcht vor Jason in diesem Film.
Genau, also ich finde gerade bei dieser Szene, wo er die Maske hochhebt und diesen Punkern zeigt, ich fand's auch irgendwie witzig, aber ich finde, es passt auch irgendwie nicht so recht zu Jason. Also da sind wir wieder bei dem Thema, ne, wie viel Gefühle und Empathie hat er und was geht so in seinem Kopf vor. Und für mich hat das irgendwie nicht so richtig zu seinem Charakter gepasst, dass er andere Leute erschreckt, indem er seine Maske abzieht. Aber da ist die Reihe ja auch wirklich nicht in jedem Film gleich. Ne? Also in Teil 3 macht er das ja, glaube ich, auch schon mal, dass er die Maske abzieht, um so zu schocken und so. Ich fand's witzig, aber es ist halt leider wirklich dann in Summe auch mit der Demaskierung am Ende einfach gar nicht gruselig, ja.
Aber ich habe halt das Gefühl, dass der Film auch nicht gruselig wäre, wenn Jason das nicht machen würde. Und dann muss ich wiederum sagen, bin ich froh, dass sie das zumindest eingebaut haben, dass er zumindest ein paar humorvolle Ecken hat, weil ich glaube, ohne diese Szenen wäre der auch echt langweilig. Oder ist er ja zum Teil auch, aber an noch mehr Ecken langweilig. Oder auch dieser Boxkampf am Ende, wo Julius ihn halt totkloppen möchte. Und er lässt das ja auch erstmal einfach zu und denkt, man hat das Gefühl, er denkt sich so, ja, okay, ich lass den mal machen. Ne? Und das ist, finde ich, auch eine unfassbar lustige Szene, die klar nicht zu dem Jason passt, den wir eigentlich kennen oder, ja, kennen zu glauben. Glauben zu kennen, so wie auch immer. Aber jetzt für den Teil finde ich es trotzdem, glaube ich, eine gute Entscheidung, aber kann auch sein, dass ich damit alleine dastehe.
Bist du nicht, aber ein Problem habe ich damit, das beginnt erst mit Ankunft in New York und das ist mein Problem, dass die ersten zwei Drittel des Films sich dann viel, viel, viel zu ernst nehmen im Vergleich und das stört mich massiv. Ja. Dann musst du das halt von Anfang an machen und dann wird es sogar ein guter Film, glaube ich.
Mhm, gehe ich mit. Das fehlt am Anfang, ja.
André, schauen wir uns mal die Kills an. Wir haben ja schon erfahren, Regisseur Rob Hedden, der war kein Horrortyp, setzte von vornherein schon sehr auf zahmere Kills. Also der Film musste auch nur 3-mal vorgelegt werden bei der MPAA für das R-Rating, also verhältnismäßig selten. Und es musste auch wenig rausgeschnitten werden bei dieser ganzen Sache. Es waren sogar eher Soundeffekte teilweise, die rausgeschnitten werden mussten und weniger Bildmaterial. Was mir aber gefällt an den Kills ist, dass sie, und das hat man sich vielleicht sogar ein bisschen von Nightmare on Elm Street abgeguckt, dass die Kills zu den Figuren passen. Also dass zum Beispiel Julius ist ja der Boxer und deswegen bekommt er von Jason den Kopf abgeboxt. Wir sehen irgendwie, Tamara ist eine Kifferin und man sieht ja immer, dass die Leute immer so auf Spiegeln ihre Koks-Lines ziehen und am Ende wird sie durch Scherben getötet. Oder dass Wayne vorher, bevor er getötet wird, dass seine Kamera noch eine Rolle spielt. Oder dass der toxische Lehrer Charles in toxischem Abfall ertränkt wird. Das fand ich eigentlich so ganz cool gemacht.
Ja, mochte ich auch. Also insgesamt muss man echt sagen, ist der Film, merkt man, dass er zurückhaltender inszeniert ist, was halt so die Kills und die Gewalt angeht. Das finde ich, das sieht man auch irgendwie. Nichtsdestotrotz haben wir halt einen sehr hohen Bodycount, was halt wieder entgegen dem steht. Ne? Also zu sagen, der Film wäre harmlos, ist halt an sich Quatsch. Und sehe ich auch nicht so. Aber zum Beispiel, was du sagst, dass die Kills irgendwie einzahlen auf die Tropes der Figuren, mochte ich auch. Und das Setting ist halt da dankbar, ne? Egal ob jetzt eine Sauna und ein Boxring logisch sind auf so einem Schiff oder nicht. Aber es ist dankbar, weil du halt mehrere Settings hast, in dem Jason sich austoben kann, damit es eben nicht allzu dröge wird und immer das Gleiche. Wenn du da irgendwie 17 Leute auf dem Boot mit Messer abstichst, ist irgendwann auch so, ja, okay. Von daher, das ist irgendwie schon ganz cool. Und insgesamt, ja, wie gesagt, die Kills, dass sie ein bisschen zurücknehmen, merkt man. Und dass er da vielleicht ein bisschen vorsichtiger schon im Vorfeld gearbeitet wurde auch. Aber in der Masse sind es schon immer noch echt viele Kills, so ist es nicht. Und im Einzelnen haben wir immer noch ein, zwei schon auch wirklich harte Dinge dabei, die auch immer noch im fertigen Film, jetzt mal abgesehen von den Kürzungen im Vorfeld, auch immer noch recht ordentlich reinhauen.
Ja, und es sind ja auch wieder Sachen bei denen man denkt, okay, krass, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass Jason das mal macht. Zum Beispiel dieser Kill in der Sauna, ne? Also dass er ihn mit so einem Sauna-Aufgussstein da irgendwie quasi ins Herz bohrt, hätte man so nicht erwartet. Wurde übrigens auch nachgedreht, es wurde ursprünglich, manche von euch wissen das ja sicherlich, sollte dieser Box-Typ da eigentlich mit 2 Dartpfeilen ins Auge getötet werden. Die Szene gibt's auch, kann man zumindest Bilder von sehen, aber man fand das im Nachhinein so dämlich, dass man das nachgedreht hat und diesen Sauna-Kill dort eingefügt hat. Übrigens die einzige Szene, die Ken Hodder auch nicht gedreht hat, also da war jemand anderes in dem Kostüm. Aber ansonsten auch, ich muss auch sagen, legendär, leider wirklich zu kurz, finde ich, um jetzt den ultimativen Effekt zu haben. Theresa ist der Kill an JJ, die da mit ihrer blöden Gitarre dort im Maschinenraum ihr Musikvideo drehen will und dann von Jason halt einfach ihre E-Gitarre übergezogen bekommt. Das ist schon kultig, muss man sagen, ne?
Ja, das ist schon echt super cool. Und das muss ich halt auch sagen, mag ich an dem Film, dass man die Kills, man kann sich halt irgendwie dran erinnern, wenn man noch weiß, wer JJ ist, weiß man auch noch, wie sie umgebracht wird. Und die gehen halt nicht unter. Und ich glaube, das liegt halt zum einen daran, dass nicht so viele Leute relevant sind, aber die, die relevant sind, an die kann man sich dann irgendwie auch erinnern. Also irgendwie einfach so einen Kehlenschnitt haben wir, aber haben wir jetzt nicht so viele, wie ich das Gefühl habe, dass es in den anderen Teilen ist. Hm.
Ja, also ich bin nicht ganz so doll bei euch. Also ich finde, wie gesagt, diese zwei, drei Kills, die so ein bisschen herausragen, die sind halt wirklich gut. Aber Laura, ich finde, da sind halt auch echt maue Sachen bei. Zum Beispiel wieder der eine Typ von diesen beiden Vergewaltiger-Typen da weiß ich nicht mal, ob der überhaupt gestorben ist am Ende. Weil als er damit einfach nur mit dem Kopf gegen dieses locker stehende Rohr geballert wird, ich glaube, der ist da ein paar Stunden später wieder gesund aufgestanden. Und so ein paar andere Sachen, so hier Wayne, wie er da auf dieses elektrische Pult dort geschleudert wird, Eve, die einfach nur erwürgt wird. Dann gibt es einen harmlosen Kehlenschnitt, dieser eine Chef-Ingenieur dort, der wird ja sogar fast offscreen gekillt. Also es war alles so, wie gesagt, die zwei, drei Standout-Kills, die sind cool. Der Rest, muss ich sagen, hat mich nicht so begeistert.
Ja, ich finde es irgendwie es ist eine Mischung irgendwie. Also ich sehe das auch so, dass zum Beispiel dieser Kehlenschnitt, da war ich irgendwie echt enttäuscht. Ich finde, der sah nicht gut aus und auch dieser
Disco. Da denkt man schon fast, ob da überhaupt noch Blut kommt, ne? So lange dauert
das. Ja, genau. Also ich finde, das war wirklich so, man sieht dann so eine ganz kleine Öffnung und dann so eine Andeutung von Blut und schon ist dann irgendwie der Typ tot. Das ist sehr unrealistisch, glaube ich. Und ich fand sehr auffällig bei dem Disco-Kill, wo man eigentlich so ein cooles Setting hat und dann wurde damit sehr wenig gemacht. Das fand ich auch sehr schade.
Ja, ich finde, hätte Eves Kopf irgendwie in die Disco-Kugel rein, das hätte man zum Beispiel, naja.
Ja, also irgendwie sowas, keine, ne?
Ja.
Oder der Kopf hätte dann zumindest nachher da hängen können und jemand hätte
als den Ersatz, noch finden
können oder so. Genau. Aber genau, ich fand, es waren trotzdem auch ein paar, die ich sehr cool fand und für mich so der am meisten herausgestochen hat, ist der Kill an Julius auf dem Dach. Ich mochte halt extrem die Anbahnung dahin, also dass wir irgendwie bestimmt 60 Sekunden oder so sehen, wie er sich an Jason abarbeitet und versucht, ihn irgendwie K.O. zu schlagen und Jason einfach, ja, das gar nichts ausmacht, während Julius halt irgendwann die Puste ausgeht und Jason dann halt einfach mit einem richtig miesen Schlag seinen Kopf abhackt, also abschlägt und der dann auch noch in diese Mülltonne fällt und dann so, dass der Deckel von der Mülltonne noch zufällt. Das fand ich vom Timing her irgendwie richtig cool und der hat mich, glaube ich, so am meisten gekriegt.
Ja, ist nachvollziehbar. Wäre bei mir auch auf Platz 2 gewesen. André, was ist dein Lieblingskill?
Ist bei mir auch der Julius-Kill. Ich finde, der ist einfach an den erinnere ich mich immer. Wenn ich an Teil 8 denke, denke ich immer an den Kill, weil der ist einfach irgendwie dann schon so iconic. Weil Jason auch selten, also klar, er wirkt oft oder zerquetscht mal so einen Kopf, aber sonst macht er wenigstens mit Fäusten, meistens ja schon dann Machete oder andere Instrumente und einfach mal den Kopf weghauen, das ist einfach iconic und allein der Aufbau dahin auch.
Ja, ja.
Da muss ich auch sagen, auch wenn ich den Humor so in New York Setting auch nicht so sehr feiere, das ist schon irgendwie ein geiler Aufbau, dass er sich an diesem absoluten bulkigen Riesen so abarbeitet und dann mit einem Schlag halt der Kopf da weggehämmert wird. Das ist iconic, den mag ich am liebsten, ja.
Vor allem auch, dass Jason einfach auch sagt so, ja okay, den lasse ich jetzt mal so richtig sich ja, wie sagt man, abtrainieren an mir, ne? Und dann,
ja.
Das ist schon ziemlich cool. Theresa, hast du auch Julius gewählt?
Ja, ich habe auch Julius gewählt. Ich habe das ja eben auch schon im Grunde genommen angedeutet, dass mir das alles gut gefallen hat, wie Jason sich da so in Manhattan oder auch nicht Manhattan, je nachdem, dann bewegt. Und mir geht's wie André, wenn ich an diesen Teil denke und an irgendeinen Kill, denke ich auch daran, wie Julius versucht, Jason im Faustkampf zu bezwingen. Und das ist schon sehr lustig und bleibt einfach super gut im Kopf.
Ja, ich habe JJ gewählt, tatsächlich der Gitarrenkill. Zum einen finde ich ihn cool, weil das ist halt wirklich, so sage ich mal, mit der Tröte, mit das ungewöhnlichste Mordwerkzeug von Jason war in allen Filmen zusammen irgendwie. Und vor allem war das auch so, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, dachte ich, oh nee, wenn die jetzt hier noch den ganzen Film über rumlabert mit ihrem Musikvideo und der Gitarre, dann wird das richtig ätzend. Dann kommt aber Jason und zack, 20 Minuten ist sie raus. Also alles richtig gemacht. Das ist mein Lieblingskill. Aber in der Summe sind wir uns, glaube ich, einig, dass das schon relativ harmlose Kills sind. Wie gesagt, es wurde auch nicht so viel wie früher rausgeschnitten, weil von Haus aus schon etwas unspektakulärer inszeniert wurde. Aber trotzdem sind die Kills meistens auch hier, wie in Teil 7, schon eher so framelastig, dass es wirklich nur ein, zwei Frames gibt und dann wird die Kamera auch schon wieder abgeblendet. Aber nicht nur die Kills sind recht zugeknöpft, auch in Sachen nackte Tatsachen fällt sich der Film doch ein bisschen zurückhaltend im Vergleich zum Vorgänger, was ja auch in Ordnung ist. Rob Hadden musste Hauptdarstellerin Jensen Daggett darum bitten, sich auszuziehen, was diese aber strikt ablehnte. Hadden war halt im Zwiespalt. Er wollte zum einen, was ja nett ist, seinen Cast, oder was heißt nett, es sollte eigentlich das Standard sein, aber er wollte seinen Cast nicht exploiten. Aber auf der anderen Seite verlangten die Produzenten eben, hat er wortwörtlich so gesagt, stets nach größeren Brüsten, mehr Nacktszenen und am besten sogar noch Gewalt und Nacktszenen kombinieren. hat das denn bei der Tamara-Darstellerin Charlene Martin dann, hat ja diese Duschszene dort nackt gedreht und hat dann auch gesagt, oh, eigentlich will ich das nicht. Nee, das hat sie nicht gesagt, sie hatte eher so Angst, sich halt auszuziehen und so weiter. Und dann hat, und das fand ich charmant, hat Hadden diese Szene selbst vorgespielt, auch komplett nackt. Also hat sich dann einfach ausgezogen und hat dann diese Duschszene dort gespielt vor laufenden Kameras, sodass Charlene Martin gesagt hat, okay, dann mache ich das auch. Aber womit Rob Hadden nicht gerechnet hat, ist, dass das komplette Material, was täglich gedreht wurde, also die Dailies, immer direkt zu Paramount nach L.A. geschickt wurden und die dann bestimmt komisch geguckt haben, als sie plötzlich Rob Haddens nackten, haarigen Hintern dort gesehen haben in den Aufnahmen. Das fand ich ganz charmant. Ja, ansonsten, wie gesagt, ich bleib dabei. Ich finde, André, bin bei Theresa. Ich finde, wie gesagt, den Teil in New York auch witzig. Kommen wir gleich nochmal kurz drauf zu sprechen. Aber ich finde, damit das ein gesamtrundes Ergebnis hätte ergeben können, hätten auch die ersten zwei Drittel des Films dann etwas lustiger sein müssen und nicht so ernst sein dürfen, weil dann wären wir auch eher Richtung Jason Lives Teil 6 gekommen, aber so finde ich gerade die ersten zwei Drittel halt irgendwie bei all dem, was da trotzdem passiert, sehr langweilig und das ist dann, passt für mich dann nicht zum letzten Drittel.
Ja, gehe ich auch komplett mit. Sehe ich halt auch so. Und ich meine, wir haben ja auch im vorigen Teil schon über diese Jason Self-Awareness gesprochen und die hat er für mich halt einfach nicht. Ne? Und dass er dann da irgendwie so in New York, nur wegen dem Setting, weil es halt dann so ein bisschen palpig wird, so ein Change hat, so von seinem Verhalten, gefällt mir halt irgendwie nicht. Und genau, die Tonalität ist halt so zweigeteilt und alles, was auf dem Schiff passiert, ist halt relativ Standard von der Atmo und wie es inszeniert ist. Eben Friday. Und dann kommt halt dieser Manhattan-Part, der halt irgendwie auch vom Verhalten und von der Tonalität irgendwie so komplett umwirft. Und ja, es passt irgendwo, aber für mich hätte es auch dann irgendwie ein mehr Einheit sein müssen. Von daher sehe ich ganz genauso, ja.
Ja, nach satten 64 Minuten kommen wir erst in New York City an. Und dann befinden wir uns, Laura, trotzdem erstmal für weitere 20 Minuten in irgendwelchen versifften Seitenstraßen des angeblichen New Yorker Hafens. Und wie das nun mal so ist in New York, Laura, 2 Minuten, du kommst an und da kommen schon die ersten 2 drogensüchtigen Räuber und überfallen dich. Und so, es ist schon ein bisschen sehr plakativ dargestellt. Aber auch hier das Zitat, du Dachpappe, fand ich auch sehr gut an dieser Stelle.
Und ja, bei den Zitaten kann ich leider gar nicht so mitreden, weil ich halt immer im Original gucke. Aber ich glaube, das muss ich jetzt mal ändern, wenn das immer so witzig ist.
Zumindest diesen Teil, den muss man mal in der Synchro geguckt haben. Das
weil ich habe mich auch gefragt, was irgendwie Krottenmolch auf Englisch im Original, was das im Original war, dass sie sich bei der Übersetzung dachten, naja, das einzig passende Wort muss Krottenmolch sein.
Aber um vielleicht gerade noch mal auf diese New York und Hafen- und Verbrecher-Thematik zurückzukommen. Ich fand das eigentlich, also klar, ist mit Sicherheit auch aus Budgetgründen so passiert, dass die da viel in dieser Hafengegend gedreht haben. Aber ich fand es eigentlich ganz cool. Und ich glaube, es war ja wirklich auch in den 80er und 90er Jahren so, dass New York so ein richtiges Moloch teilweise war und dass sie extrem mit Kriminalität, Straßenkriminalität zu kämpfen hatten, sodass ich das eigentlich gar nicht so drüber fand, dass die dann halt auch sofort irgendwie ausgenommen werden. Aber ist natürlich die Frage, ob das damals so gedreht wurde, weil man das im Hinterkopf hatte. Wahrscheinlich eher nicht, aber mich hat es gar nicht gestört, muss ich sagen.
Ich mag das ja auch. Ich mag ja, das haben wir ja schon auch oft hier im Podcast thematisiert, gerade dieses New York, dieses schäbige mittlere 70er Jahre bis Ende der 80er Jahre. Das war, ist halt nicht das New York, wie wir es heute kennen, so die Touristenhochburg, sondern es war halt echt so, ich sag mal, die Chance, die Chance, erschossen zu werden, war größer als die Chance, als im Lotto zu gewinnen, so in dem Sinne. Und deswegen passt das schon irgendwie. Ich finde es interessant, dass sie das auch foreshadowed haben, weil wir haben ja am Anfang gesagt, dass in der Eingangssequenz, in den Opening Credits ja schon diese ganzen Settings und Setpieces zu sehen sind, die später eine Rolle spielen. Und auch die beiden Verbrecher sind schon am Anfang zu sehen, tatsächlich. Muss man mal drauf achten. Ansonsten, ja, wie gesagt, das ist dann, finde ich, ein bisschen übertrieben, wie gesagt, dass sie ihr Drogen verabreichen und da auch direkt vergewaltigen wollen und so weiter. Da denkt man sich auch so, okay, können wir bitte wieder aufs Kreuzfahrtschiff zurückgehen? Das war irgendwie schöner dort. Und das Beste ist dann, als Charles die Idee hat, nachdem sie Rennie dort entführt haben, ich halte es für sinnvoller, wenn wir uns erstmal trennen. Und ich dachte so, ja, genau, Charles. So genau.
Der Classic.
Der Klassiker, ey. Darf ich wirklich darauf gewartet? Und das von der theoretisch intelligentesten Figur des Films.
Ja, genau. Ja, ja.
Ah, ja. Richtig, New York City Mood kommt dann André erst nach 83 Minuten auf. 83 Minuten, da waren andere Teile schon in den Credits. Dann sehen wir Jason tatsächlich in der U-Bahn, was ich finde eine ziemlich coole Szene ist. Da haben sie übrigens die komplette, sowohl die komplette U-Bahn als auch den kompletten Bahnhof dort, haben sie komplett nachgebaut in Vancouver auf einem Set. Fand ich, sah aber ziemlich echt aus und sah auch echt spaßig cool aus. Wir sehen Jason am Times Square, wir sehen auch Jason noch in so einem Diner. Fand ich auch ganz witzig so gemacht, das Ganze. Gerade für diese Times Square-Szene ist es halt wirklich der Times Square gewesen. Also hat man, Frank Mancuso Jr. hat ja ein bisschen hat er ja noch den Gönner gegeben und hat gesagt, wenn ihr da drehen wollt, dann gebe ich euch $25.000 extra Budget und ihr dürft auch eine Woche lang insgesamt in New York drehen. Und das soll wohl, André, ziemlich cool gewesen sein, auch für viele der Beteiligten wohl die tollste Erfahrung ihrer Schauspielkarrieren oder ihrer Filmkarrieren dort gewesen, weil dort sich echt tausende Leute versammelt haben, dort am Rande und dann immer auch Jason, we love you gerufen haben und so weiter. Und das soll wohl echt schön gewesen sein. Und ich finde, in diesen Szenen, da glänzt der Film plötzlich, wo du wirklich merkst, okay, das ist halt wirklich New York und sie machen halt das, was wir eigentlich sehen wollten, diese gängigen Sachen, ist er in den öffentlichen Verkehrsmitteln, da platzt er einfach mal in so einen Diner rein und ich finde, da gewinnt der Film dann plötzlich ungemein an Fahrt und auch an Qualität nochmal.
Ja, es dauert halt wirklich ewig leider und das ist halt dann eben, was versprochen wird auf dem Plakat, ist dann eben das Ding kommt erst sehr, sehr spät. Das ist halt schade, ne? Du merkst halt die begrenzten Mittel. Und 25.000 sind ja auch nix, ne? Es ist im Tag wahrscheinlich aufgebraucht mit allem, was du so brauchst für so einen Filmdreh. Aber ja, und dass dann vor allem dass die Leute dann da so getobt haben, was da gedreht wurde, klar. Und ich glaube, da ist auch dann erst nochmal Carsten Crew wahrscheinlich bewusst geworden, ey, wir arbeiten hier gerade an einem Franchise, es hat halt hunderttausende, Millionen Fans so auf der Welt und wir werden hierfür abgefeiert. Und ich glaube schon, dass man dann merkt, so okay, auch wenn es irgendwie der 8. Teil einer Horrorreihe ist, ich mache ja schon irgendwo ein bisschen was Besonderes, zum Beispiel zumindest für ein paar Menschen, die halt da wirklich absolut Fan von sind, das stelle ich mir schon sehr, sehr cool vor. Und die Szenen, die wir dann auch kriegen, eben so U-Bahn, Times Square, Diner und so weiter, auch wenn sie eben ein bisschen dieses Palpige dann mitbringen, was so ein bisschen eben erzwungen erscheint, trotzdem ist es cool und ja, dann kriegst du zumindest das, was auf dem Plakat auch wirklich versprochen wurde.
Ja, und an diesen Fanmassen sieht man dann auch, was theoretisch in dieser Reihe drinstecken würde, wenn sie das mal mehr ausgenutzt hätten in Sachen Publicity, Presse und so weiter, hätte man, glaube ich, da mehr draus machen können. Ja, wir haben es schon erwähnt, Theresa hat es auch gelobt. Ich finde es, wie gesagt, losgelöst auch cool, dieser Humor, wie Jason dort auf die Punker trifft, wie er diese Billboard-Reklame eines Hockeyspielers sieht und sich dann plötzlich selber darin wiedererkennt. Und auch diese Diner-Szene ist auch genial, wie sie dort reinplatzen und irgendwie sagen so, hey, wir werden hier von einem irren Killer verfolgt und die Bedienung, die übrigens die Schwester ist von Rob Hatton, Peggy Hatton, sagt dann auch so, ja, willkommen in New York City, so, das ist halt so, das ist schon witzig dann, das muss man schon
sagen. Ja, der Gag ist wirklich gut, ja.
Ja. Der Koch übrigens in dem Diner wird gespielt von dem späteren Jason-Darsteller, Ken Kersinger. Da vielleicht auch noch eine Randnotiz. Aber dann das Finale. Also es gibt da auch so erstmal so eine merkwürdige Sequenz, die ich ein bisschen lächerlich fand, weil wieder dieser Flashback, den Rennie kriegt, als sie dort in so eine Pfütze guckt und plötzlich so ein kleines Boot sieht, wo sie mit Charles drauf sitzt und dadurch dann die Erinnerung bekommt, was damals wirklich geschehen ist, wie Charles ihr versucht hat, das Schwimmen beizubringen. Also das ist schon eine Transition gewesen aus der absoluten Hölle. Aber so erfahren wir Theresa wenigstens nochmal, was Charles eigentlich für eine miese Type ist, ne?
Ja, das war schon echt eigenartig, aber irgendwie, es wirkt so ein bisschen so, als hätten sie gesagt so, scheiße, jetzt ist der Film fast rum. Und wir haben voll vergessen zu erzählen, was eigentlich Phase ist. Wir müssen das schnell noch irgendwie einbauen. Und ja, also ich kann ja mal kurz erzählen, da war sie halt irgendwie mit ihrem Onkel in einem Boot und der drängt sie dazu, schwimmen zu lernen. Sie ist so, ja, meld mich bald an beim Schwimmkurs, ne? Und dann schubst er sie halt einfach ins Wasser, so mäßig, jo, jetzt lernst du schon irgendwie schwimmen. Und dann trifft sie da halt auf Jason im Wasser. Und am Ende rettet Charles sie dann, glaube ich, auch. Aber das ist natürlich schon echt sehr gemein. Also wo man sich schon auch denkt, ja, dann schleift sie halt lieber irgendwie ins Schwimmbad, anstatt sie einfach in irgendeinem See vom Boot zu schubsen. Das ist schon echt richtig heftig. Und wo man sich halt auch echt fragt, okay, wo hat der sein Pädagogikstudium abgeschlossen und wo, also wo lernt man, dass das eine gute Möglichkeit ist, Kindern irgendetwas beizubringen? Also es ist echt komplett bescheuert, grenzt so ein bisschen ja mit seiner Kompetenz an den Kollegen aus dem Teil davor, der seinen Job ja auch sehr, sehr schlecht macht. Und ja, es einfach zeigt sich da nochmal, dass er einfach echt kein cooler Typ ist, weil er vorher ja schon auch als besorgter Onkel gezeigt wird. Und dann zeigt sich halt aber auch, okay, wenn er halt nicht so ein Arschloch gewesen wäre, müsste er auch gar nicht so besorgt um sie sein, weil dann würde es ihr vielleicht auch besser gehen.
Wie geil wäre es übrigens gewesen, wenn Jason Renny nach oben gestoßen hätte unter Wasser und quasi dafür gesorgt hätte, dass sie nicht ertrinkt, um sein eigenes Schicksal quasi nicht bei ihr wiederholt zu sehen. Das hätte ich gut gefunden. Egal. Laura, kommen wir zum Finale. Da hat man sich natürlich wieder einen sehr kostengünstigen Drehort oder kostengünstiges Setpiece ausgesucht, nämlich die angebliche Kanalisation von Vancouver, New York. Und ja, da passiert so einiges. Jason wird quasi am Ende ja von dieser, ja, wie nennt man das denn? Abwasser.
Nee, die, von dieser Lauge, ne?
Von dieser Lauge, die das Grundwasser oder das Abwasser oder was auch immer dort unten reinigt. Wir sehen dann auch Young Jason als finales Bild, wie der dort übrigens gespielt vom Sohn des Cutters, von Steve Merkovich. Ja, also ich finde prinzipiell kann man das so machen, weil man hat hier auch hier diesmal wirklich gesagt und gedacht, das wird der letzte Friday-Film, deswegen kann Haddon mit Jason letztendlich auch machen, was er will und wollte ihn dann sozusagen dort zu Tode schmelzen oder auflösen sozusagen und er wird am Ende zu dem, auf Englisch würde man sagen reduziert, ja, gibt's auch ein deutsches Wort für, zu dem, was er damals war, als er ertrunken ist, nämlich dieser kleine Junge. Das fanden viele Leute aus dem Cast und aus der Crew nicht so geil. Ich persönlich auch nicht. Und ich finde das ganze Ende eine Kanalisation, ehrlich gesagt, ziemlich schlecht. Auch, wie gesagt, da haben wir schon drüber gesprochen, wie Jason da auch unmaskiert rumläuft. Das ist nicht so,
Ja, also ich bin, was das Ende angeht, so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite fand ich schon, dass da noch mal so ein bisschen Spannung aufgekommen ist. Aber optisch fand ich das tatsächlich auch sehr schwach. Also zum einen Jason ohne Maske. Und ich mochte halt auch wirklich diesen Aspekt mit dem kleinen Jungen nicht. Das zieht sich ja durch den Film, ne? Also Renny hat ja öfters auch so Visionen, wo sie halt so einen ertrinkenden Jungen sieht. Und ich habe bis zum Ende nicht verstanden, dass das Jason sein soll, weil ich die Darstellung wirklich so billo und schlecht fand, dass ich das, also ich dachte, sie wäre vielleicht selber in einen Unfall verwickelt gewesen, wo dann ein Kind ertrunken ist, aber ich habe nicht verstanden, dass das Jason sein soll. Und ja, dementsprechend war ich mit dem Ende jetzt irgendwie auch nicht so ganz happy. Ich finde, da hätte es da hätte man vielleicht einfach schon einen Showdown früher Schluss machen sollen.
Ja, finde ich auch. Das ist irgendwie komisch. André, wie fandst du das Ende in der Kanalisation? Hat das vielleicht für dich funktioniert, wenn schon nicht für uns?
Nee, geht mir auch so. Ich finde es auch irgendwie ungelungen. Diese ganze Idee, wir bringen ihn zurück zu dem, was er war. Ich meine, da kannst du ja fast anknüpfen, dann zu Freddy vs. Jason rübergehen. Ne? Da kommt die Wasserangst her, der kleine verletzliche Junge ist wieder da. So. Das ist ja fast, als ob sie da anknüpfen irgendwie. Nee, finde ich auch. Also da hätten sie lieber wirklich einschmelzen sollen. Irgendwie hättest du dir trotzdem wieder so Fingern ziehen können, warum er wieder aufsteht. Ein Blitz hätte gereicht wahrscheinlich. aber ja, nee, finde ich auch. Da hätte man irgendwie früher schon aussteigen können oder ein anderes Ende finden sollen in New York irgendwie. Ich glaube, da hätte es mehr geboten. Aber dieses, wir reduzieren ihn jetzt wieder auf das Kindsein und verbinden das. Dann hätte man wirklich da mehr mitmachen müssen, dass quasi Renee und er dasselbe Schicksal haben. Genau, aber dafür hättest du einfach ein smarteres Drehbuch gebraucht.
Aber Theresa, wir werden entschädigt. Toby ist wieder da, nachdem er am Hafen verloren gegangen ist.
Und nachdem er fast angeschossen wurde.
Nachdem er fast angeschossen wurde. Und wir bekommen zum Dank am Ende auch nochmal den Ohrwurm Darkest Side of the Night auf die Ohren, auf die Endcredits. Und das war für mich dann schon was für eine Entschädigung für all die Qualen, die der Film bei mir verursacht hat.
Ja, ach so schlimm würde ich das gar nicht sagen. Aber ich gehe auch mit, dass in der Kanalisation das ist nichts. Also ist ja auch ein Dauerbrenner bei Alt-F4, wo man ja auch bei jedem Horrorspiel in der Kanalisation landet. Und ich hasse das auch dort jedes Mal. Und ich finde das auch für einen Film einfach kein geiles Setting. Also da hätte man sich doch irgendwie was Größeres gewünscht, vor allem in Manhattan. Aber ja, das ist ja exakt das Problem vom Film. Es gibt halt nichts Größeres. Ja,
Finale auf der Freiheitsstatue, das wäre es gewesen.
Ja, voll.
Am Ende ist es letztendlich kaum Manhattan. Kaum Vancouver, wenig Manhattan. Nee, was ist denn mehr? Kaum oder wenig? Oder ist es gleich viel? Okay, sagen wir es so.
Ich glaube,
etwas,
nicht viel, oder?
Etwas Manhattan, etwas mehr Vancouver und ganz viel Boot. Mich würde mal interessieren, ob ihr jetzt den Film deshalb als Mogelpackung bezeichnen würdet. Weil ich meine, Haddon selbst hat erzählt, wenn er damals schon ein größeres Standing gehabt hätte, André, dann hätte er den Titel auch definitiv nicht Jason Takes Manhattan, also den hätte er nicht durchgewunken, den Titel. Aber ich finde auch, dass diese Thematik vielleicht, die der Film ja eigentlich haben sollte, dieses, wir haben so ein Monster, was plötzlich in der urbanen Großstadt ist, das kommt dadurch, dass wir da fast gar nicht sind, kommt da für mich auch gar nicht mehr so richtig rüber. Deswegen würde ich ehrlich gesagt schon sagen, das ist eigentlich für mich eine Mogelpackung.
Insgesamt ja, definitiv. Wenn du zum ersten Mal siehst, du weißt nichts darüber und du erwartest jetzt irgendwie Jason, damals die Leute, die ins Kino gegangen sind, glauben jetzt wirklich, Jason rennt in der Großstadt rum die ganze Zeit und meuchelt da alles und wir erleben ihn hier bei uns so quasi in der Stadt, dann kriegst du das halt nicht. Oder halt eben in einem sehr kleinen Rahmen, ganz am Ende des Films. Ich finde schon, dass man das irgendwie ein bisschen als Etikettenschwindel bezeichnen kann, ja.
Ja, ansonsten, Laura, ist der erste Film, wo man ein paar andere Tricktechniken angewandt hat. Man hat hier mal mit Bluescreens gearbeitet, mit Rotoscoping, also das ist quasi so eine Technik zur Erstellung von animierten Sequenzen, bei der die Objekte quasi in einer Live-Action-Aufnahme Bild für Bild nachgezeichnet werden. Man hat mit Miniaturen zum ersten Mal gearbeitet. Alles schön und gut. Ich finde aber auch hier nicht ganz so schlimm wie beim siebten Teil. Ich würde mich fast dazu durchringen, dass die Inszenierung hier relativ routiniert ist, aber ich fand sie doch relativ unspektakulär. Und man sieht halt auch, dass das Budget in andere Dinge geflossen ist. Vor allem mal wieder nicht in die Musik, die jetzt hier komplett von Peter Mullen kam. Und abgesehen vom Titeltrack fand ich sie auch wieder ziemlich schwach, ehrlich gesagt. Also inszeniert ist der Film für mich auch wieder in der Summe eher unterdurchschnittlich.
Ja, also ich muss sagen, dass die Musik ist mir hier zum Glück bei weitem nicht so negativ aufgefallen wie in Teil 7. Und ich fand die Inszenierung insgesamt eigentlich echt ganz okay. Hm. Ich fand, es gab halt so ein paar Sachen, die mich rausgerissen haben. Und das war vor allem die Szene mit diesem kleinen Jungen, den sie im Spiegel sieht. Und dann zerbricht dieser Spiegel. Und das fand ich irgendwie richtig billo. Also es sah einfach nicht hochwertig aus. Aber so insgesamt, ich glaube, ich kann dem Film auch für vieles nicht so böse sein, weil ich den irgendwie trotz allem mag. Aber also ich würde sagen, es ist okay bis mäßig.
Wie würdest du den Film abschließend verorten?
Ja, also es ist schon so ein bisschen mein Guilty Pleasure der Reihe. Ich weiß, dass es objektiv gesehen kein guter Film ist und das Drehbuch ist wirklich an der einen oder anderen Stelle auch richtig, richtig schlecht. Das kann man nicht anders sagen. Ich glaube, der Hauptpunkt ist für mich, dass ich halt wirklich das Schiff als Setting super gerne mag, dass ich darum gar nicht so diese krasse Enttäuschung habe, dass wir nicht so viel in New York sind. Und es gibt halt auch hier ein, zwei Figuren, die ich wirklich gerne mag und mit denen ich mitgehe, also vor allem Sean. Und deswegen bin ich insgesamt bei 2 oder vielleicht sogar mit meinem Sympathiebonus bei 2,5 Sternen.
Theresa, wie sieht's bei dir aus?
Da bin ich auch mal wieder bei Laura. Ich gebe auch 2,5 Sterne und ich mochte den jetzt auch lieber als beim letzten Mal. Beim letzten Mal dachte ich irgendwie davor, dass der deutlich lustiger ist, als ich ihn in Erinnerung hatte. Hatte da nicht so viel Spaß damit. Jetzt habe ich mit einem unlustigen Film gerechnet. Und das ist er dann ja aber auch wieder nicht und hatte dann mehr Spaß, als ich es gedacht hätte. Und ja, ist natürlich kein perfekter Film, aber ich finde tatsächlich so im Rahmen dieser Reihe gibt es Filme, die ihre Sache deutlich schlechter gemacht haben. Und hier sind einige richtig coole Ideen bei. Ja, an der Umsetzung scheitert es dann oft, aber ich finde durchaus, ist man mit dem Film viel Spaß haben kann, auch wenn natürlich so dieser Teil auf dem Kreuzfahrtschiff auch ein bisschen langatmig sein kann.
Ja, ich finde am Endeffekt das, was ich eben schon gesagt habe, es ist einfach zu wenig Stadtfeeling, zu viel auf dem Boot, obwohl ich das Boot losgelöst auch mag, aber man wartet halt trotzdem irgendwie immer die ganze Zeit darauf, wann kommen die denn endlich an, wann kommen die denn endlich an, und das ist halt letztendlich, wie gesagt, eine Mogelpackung. Ich finde das Intro richtig super, also das komplette, auch das Opening, also mit dem Yacht auf dem Crystal Lake dazugerechnet, den Titelsong super und die New York-Szenen, die gefallen mir auch richtig gut, auch wenn ich da bei anderen bin, die sind natürlich auch, wie gesagt, ein bisschen pipey und das wirkt alles, wie gesagt, so im Sinne von, wie es hätte eigentlich nur noch die Freiheitsstatue gefehlt, aber letztendlich ist es irgendwie auch das, was man sehen wollte, aber der Rest des Films ist schon echt dürftig, muss ich sagen, und ich bin da, sehe den Film da mittlerweile echt so auf einem Niveau vom 7. Teil, bin da bei 2 von 5 Sternen, ich langweile mich tatsächlich eigentlich die meiste Zeit mittlerweile beim 8. Teil, und das ist halt das Schlimmste, was bei einem Slasher passieren kann. So sehr Guilty Pleasure, da bin ich bei dir, Laura, das früher für mich auch war, aber mittlerweile kann ich da über die Schwächen nicht mehr hinwegsehen. André, kannst du über die Schwächen hinwegsehen?
Ich mache es auch kurz, ich bin bei dir. Für mich ist das Guilty Pleasure irgendwie auch ausgelutscht bei dem Teil für mich. Ich kann ihn auch nicht mehr so feiern wie früher. War früher für mich auch so ein Ding, so ja, ist halt der lustige Teil irgendwie oder der halt so out of the box geht irgendwo. Ich war auch eher gelangweilt. Es sind zwar viele Kills, also theoretisch viele, 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 viel Bodycount, aber irgendwie wenig Inhalt dahinter, wenig Wucht. Da ist einfach viel eingespart worden, absichtlich, das merkt man, finde ich auch. Und ja, eben dieses, ja, man wartet schon darauf, dass es halt endlich losgeht mit Manhattan. Das dauert halt einfach viel zu lange. Das Boot an sich finde ich auch gar nicht schlecht. Auch es bietet auch Abwechslung an sich, aber trotzdem kommt für mich irgendwie keine Fahrt auf. Dafür ist der Cast halt klein, übersichtlich ein bisschen positiver als im letzten Teil. Aber summarum, groß summarum, so mit dem auch für mich nicht so geilen Finale. Insgesamt für mich auch einer einfach wirklich der schwächsten Teile der Reihe, und ich bin auch bei 2 mittlerweile leider nur noch.
Ich glaube, wir haben sehr viele Punchlines und Gags heute irgendwie vergessen, die man noch mit dem Boot hätte machen können. Naja, der Film startete auf jeden Fall in einem ziemlich ungünstigen Zeitfenster, nämlich 2 Wochen vor dem Start vom Hauptkonkurrenten Nightmare on Elm Street 5, was natürlich für Horrorfans eigentlich eine ziemlich geniale Zeit und tolle Zeit ist. Und der Film startete letztendlich auf 1683 Leinwänden und spielte an den ersten 3 Tagen mittelmäßige 6,2 Millionen Dollar ein, und am Ende waren es lediglich 14,3 Millionen Dollar. Aber zur Überraschung aller floppte auch Nightmare on Elm Street 5. Der ist auch nur mit 8,1 Millionen US-Dollar gestartet und hat am Ende auch nur 22 Millionen US-Dollar eingespielt, was nicht mal die Hälfte des Vorgängers war. Also auch das hatte dann quasi ein Ende sozusagen, dieser Nightmare on Elm Street Boom. Und es war letztendlich auch allen klar, und ich glaube, da kann man sich auch sicher sein, André, selbst wenn jetzt mehr New York City im Film gewesen wäre, dann wäre der Film am Ende nicht rentabler gewesen, weil er dann natürlich auch teurer gewesen wäre. Also der hätte dann vielleicht 10 Millionen Dollar gekostet und hätte vielleicht 5 Millionen mehr eingespielt. Also
ja, das hätte sich wahrscheinlich aufgehoben, das stimmt leider, ja.
Das bringt dann am Ende auch nichts. Ja, am Ende wurde es der bis dato erfolgloseste Film der Reihe, und weder Paramount noch Frank Mancuso Jr. hatten noch irgendwie das Bedürfnis, weiterzumachen mit der Reihe, zumindest für die nächsten Jahre. Und die einzige Option wäre eben Freddy vs. Jason gewesen, doch New Line Cinema lehnte das weiterhin ab. Und auch die Freitag der 13. Serie wurde 1991 nach 3 Staffeln eingestellt, allerdings nicht aufgrund von Erfolglosigkeit, sondern aufgrund dessen, dass die Serie lief dann auf einem etwas besseren Timeslot in der Primetime, und dann sind plötzlich die Moralapostel von der Kirche und so weiter darauf aufmerksam geworden und haben dann so erfolgreich dagegen protestiert, gegen diese Gewaltserie, dass die natürlich aus dem Programm gestrichen wurde. Aber ein offizielles Ende verkündete Paramount nicht, aber wir können, glaube ich, schon mal insofern spoilern, dass es mit Paramount jetzt erstmal nicht weiterging und die Rechte woanders hingingen. Wohin, das erfahrt ihr in der nächsten Woche. Wenn wir Jason in die Hölle schicken. Aber eine Sache habe ich noch, einen letzten sehr lustigen Fun Fact. Die meisten von euch kennen sicherlich dieses ursprüngliche Werbeposter mit diesem I Love New York Motiv, auf dem Jason zu sehen ist, wie er das gerade mit der Machete durchschneidet. Auch das wurde von der MPAA beanstandet.
Beanstandet.
Nee, nur beanstandet, nicht beschlagnahmt. Beanstandet. Man musste dort quasi Teile des Blutes dort entfernen, damit das Poster halbwegs durchging, hat man dann gemacht. Aber später klagte dann die Stadt New York dagegen, da die Filmemacher nie die Lizenz für dieses I Love New York Motiv erwarben und auch aus touristischer Sicht das natürlich keine gute Werbung für die Stadt war. Also wurde dann das Poster eingezogen und beschlagnahmt. Und das soll's.
Dann lieber das James Bond Opening, ne, mit der Machete, ja, und ins Bild laufen und ja.
Ich finde dieses Isle of New York Poster genial. Ich finde, das ist das Beste, was sie je gemacht haben.
Super Promo, ja.
Ja. Okay, das soll's für heute gewesen sein. Das war unser Ausflug nach Vancouver, New York. und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Und dann ab da wird's, also jetzt kommen wir in Gefilde. Eieieiei, bereitet euch mal bestens darauf vor. Vielen Dank, Theresa. Vielen Dank, André. Vielen Dank, Laura. Wir hören uns in der nächsten Woche. Ciao, ciao.
Tschüss.
They're coming to get you, Barbara.